Crop FM, Ausgabe Nummer 299. Wir schreiben den 17. Mai 2013. Meine Gäste heute Abend sind Tatjana Petrovic und Jörg Vogeltanz und es geht um Hypnose, deren Anwendung zur Rückführung. Und dann haben wir noch ein kleines Live-Experiment geplant. Mut kann man nicht kaufen. Der Jörg hat sich bereit erklärt, eine UFO-Sichtung wieder zu besuchen, die er Anfang der 90er hatte. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Es kann auch schief gehen. Eben ein Live-Experiment. Und auch der Cropcom ist heute wieder aktiv. Einfach auf die Website einsteigen, cropfm.at oder auch www.cropfm.at, C-R-O-P-F-M. Die Website von Cropfm einsteigen, der Cropcom-Button blinkt. Raufklicken und einfach Fragen reinschreiben. Und vor allem im zweiten Teil der Sendung gehe ich dann sehr gerne auf Sie ein. Ja, zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis abonnieren von der Website von CropFM aus www.cropfm.at. Gratis, so wie alles auf dieser Website, kann man sehr gerne mailen. Maillink findet sich auch auf der Startseite cropfm@mur.at. Das Ganze erscheint als Podcast in einem Archiv, beziehungsweise ist auch als RSS-Feed dann downloadbar. Kann einzelne Sendungen direkt verlinken. Unterm Titel jeder Sendung im Archiv gibt es da die Direktlink-Funktion, einfach raufklicken und den Link dann aus dem Fenster, das dann aufgeht, rauskopieren. Vielleicht vereinfache ich das einmal in Zukunft über sein. Das Forum wird betreut von Valadur Unarmed und Wingman. Auch zur heutigen Sendung gibt es wieder einen Thread, wo man sich dann austauschen kann. Das Coverbild ist heute nicht von Matthias, sondern von Jörg. Schaurig schön, eine künstlerische Umsetzung dessen, was uns vielleicht erwartet. Keine Ahnung. Bin ich jedenfalls sehr gespannt. Crop FM Shirt, weiß ich nicht, ob es jetzt noch viele Restgrößen gibt, aber ich glaube, ein paar gibt es noch. Link vom Kickshop ganz oben rechts auf der Startseite. Und wer diesem freien Radioprojekt hier eine kleine Spende zukommen lassen möchte, geht über PayPal oder als Überweisung. Und großes Danke an alle, die das schon getan haben. Der Link auf den, also der Spenden-Button findet sich übrigens ganz oben auf der Seite, so ein Ei, ein kleines mit einem rosa Herzen. Und da steht Donate oben. Und ja, dort dahinter finden sich dann alle Daten. Gehostet wird die Show von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. XS und XL gibt's noch, schreibt der Rookie im Chat. Also ja, ein paar Größen gibt's noch. Freiheit des Internet geht zu Ende. Deutsche Wirtschaftsnachrichten, ein Artikel erschienen. Und anscheinend will die Telekom die Flatrate abschaffen. Mit automatischen Sperren sollen Angebote, die nicht vom Anbieter selbst stammen, eingeschränkt werden. Die meisten unabhängigen Websites, und dazu gehört auch diese übrigens, werden damit extrem langsam. Gut, dass ich die Real Audios noch oben habe. Die kriegt man vielleicht dann immer noch runter. Vodafone und Co. wollen dem Beispiel folgen. Der Staat könnte dann mit einem quasi Oligopol das Internet in Deutschland kontrollieren. Viele befürchten, dass die letzten Monate des freien Internetzugangs in unserem Nachbarland angebrochen sind. Und meistens dauert es dann auch nicht lange, bis in Österreich dem Beispiel gefolgt wird. Es liegt, denke ich, wieder mal an den Konsumenten. Vier Sonnenausbrüche der Kategorie X innerhalb von 24 Stunden auf Grenzwissenschaft aktuell. Innerhalb von nur 3 Stunden kam es auf der Sonne zu den 3 bislang stärksten Sonnenausbrüchen, sogenannten Flares des Jahres 2013. Während die mit diesen Ausbrüchen einhergehenden koronalen Masseauswürfe, englische Abkürzung ist CMEs, nicht in Richtung Erde feuerten, wurden einige NASA-Weltrauminstrumente vorsorglich in einen Sicherheitsmodus versetzt. Um 1.22 Uhr Universal Time ist am 15. Mai dann ein weiterer Flare der Kategorie X aus der aktiven Sonnenfleckenregion AR1748 ausgebrochen. Bis zum Wochenende wird sich die aktive Sonnenfleckenregion, nennt es einfach das Wort, der die Flares entstammen, direkt auf die Erde ausrichten und vielleicht gibt es dann ein Pfingstfeuerwerk. Ja, hier geht es gleich weiter mit einer Live-Hypnose, einer Live-Rückführung mit Jörg Vogeltanz und Tatjana Petrovic, die das Ganze durchführen wird und am Anfang ein bisschen was darüber erzählen wird. Bin schon sehr gespannt.
Crop FM. You're far from home, baby.
Ja, und hier sitzen Sie, die beiden, bei mir im Studio. Tatjana Petrovic, hallo.
Hi.
Man hört dich gut, kannst du drücken.
Ja, hallo.
Und der Jörg, der kennt das eh schon da, den ganzen Ablauf.
Hi.
Hallo Jörg. Jörg hat sich da hinten in eine entspannte Ecke, haben wir ihn da reingesetzt. Der hat sogar meinen Moderatorensessel bekommen, damit er dann, er hat auch die Füße hochgelegt, das ist ein wunderbares Bild.
Das erste Mal bequem im Studio.
Heute hätte ich mein Fotoapparat nehmen können. Egal. Also, das Experiment heute ist eben Hypnose. Es gab ja öfter solche Dinge mit Channelings und so und ich denke mal, das ist jetzt mal eine nette Fortführung dieser Schiene, wenn man so will. Hat natürlich einen Hintergrund, diese seltsame UFO-Sichtung, die du hattest. Es ist eh verlinkt. Es gibt auch eine Sendung, ich weiß nicht mehr welche das war, du das Geschehen erzählst.
Ja, es gibt eine Sendung, der Chris Hadra hat ein Video
das
mal
ist
gemacht,
eh verlinkt.
Da waren wir live dort.
Aha, genau.
Aber ich möchte eigentlich über die Sichtung an sich vorher jetzt wenig erzählen, weil ich eigentlich der Tatjana nichts vorsagen will. Sonst kommen gleich wieder die Kritiker, die sagen, oh, ist suggestiv.
Richtig, deshalb, ich sage nur, die Sichtung ist auch dort und also man kann sich das vorher anschauen, wenn man möchte. Und Tatjana, du bist das erste Mal da. Danke, freut mich sehr, dass du dich auch bereit erklärt hast, dieses Experiment zu machen. Ja, du bist eine von der Matura befreite, sehr begabte Künstlerin, Unternehmerin und Hypnosetherapeutin etc. etc. Bleiben wir vielleicht heute bei deiner bei deinem Beruf eigentlich, oder also du hast mehrere Berufe, kann man sagen, aber das ist
ja,
oder
genau.
Berufung. Erzähl doch ein bisschen jetzt bezogen auf unser heutiges Thema wieder zu deiner Arbeit als Therapeutin und vor allem, du arbeitest sehr viel mit Hypnose, gekommen bist.
Ja.
Und was dich daran fasziniert.
Okay, alles hat eigentlich angefangen irgendwann, ich kann das auch nicht ganz genau sagen, wann. Es liegt an die Faszination an Menschen, an menschlichen Gedanken, an menschlichen Handeln. Das hat mich immer fasziniert. Und irgendwann habe ich für mich so einen Schluss gehabt, das mache ich jetzt zum Beruf, weil es macht Spaß, verändert sehr vieles bei den Menschen im Positiven. Und es ist gleichzeitig wirklich sehr, sehr vieles möglich und immer wieder neu ist. Also ich bin nicht ein Mensch, der sich mit einem Job zufrieden geben konnte, der immer gleich ist und immer gleiche Abläufe hat. Ich brauche Veränderung. Und therapeutische Arbeit ist ständige Veränderung, weil du weißt nie, was auf dich zukommt.
Welche Ausbildung hast du da gemacht oder wie?
Also ich bin Psychotherapeutin, das heißt eingetragene Psychotherapeutin, Verhaltenstherapeutin und Hypnotherapeutin.
Mhm. Und wie lange machst du das schon?
Seit 15 Jahren.
Seit 15 Jahren, okay.
Ja.
Jetzt heute, das ist ja eine relativ spezielle Geschichte. Wir wollen eine, man nennt das jetzt Rückführung, du nennst das schon mal ganz anders.
Also ich nenne das mal Erinnerung. Mhm. Also etwas, sich an etwas erinnern, was man vergessen hat, sage ich jetzt mal, obwohl das nicht eigentlich existiert, was man so bewusstmäßig nicht mehr ganz genau weiß. Und wie wir das später vielleicht sehen werden, Unterbewusstsein ist eine ganz andere Geschichte. Das ist ein Speicherplatz ohne Ende und da liegen alle Daten vergraben oder versteckt oder was auch immer.
Ist ja auch sehr interessant, weil es gibt da ja viele neurologische und Hirnforscher, die also da rein den Speicherplatz Hirn sehen und es ist dann eigentlich relativ schwer nachvollziehen, wie dann es sein kann, dass dieses Hirn doch alles, was wir eigentlich sehen, zu speichern scheint. Glaubst du das, wie siehst du das? Es ist doch so eigentlich, dass man sich unter Hypnose an Details erinnern kann, die, also, das ist ja fast schon absurd, ne, also an Autonummern darf.
Genau. Wo man, ich muss im Voraus sagen, man erinnert sich an das, was nicht schädlich ist oder an etwas, an was man sich erinnern will. Es gibt auch Sachen, die verborgen bleiben, weil das so besser ist. Und weil Unterbewusstsein ist immer Schutz. Er macht das, so quasi, er speichert das Ganze, aber diese Speicherung hat auch Hindernisse oder Filter. Und etwas, was bedrohlich sein kann oder in irgendeiner Art und Weise gefährlich sein kann für Existenz, für Gesundheit, kommt auch nicht an die Oberfläche, niemals. Auch nicht unter Hypnose. Das heißt, da gibt es schon sehr, sehr viele Facetten, die total spannend sind.
Dennoch ist es ja so, dass Menschen oft sehr unangenehme Dinge in der Hypnose erleben. Warum ist das dann?
Weil die das wollen, weil die das zu diesem Zeitpunkt brauchen, aus irgendeinem Grund. Mhm. Gründe muss ja nicht immer nachvollziehbar sein und irgendwie mit unserem kritischen Verstand klar. Aber die passieren nicht umsonst. Es gibt einen Grund.
Mhm. Und ein Hörer hat da nämlich auch eine Forum etwas verlinkt, wo es also um eine Rückführung in diesem klassischen Sinne geht, wo also Menschen dann plötzlich in ein sogenanntes früheres Leben reinkippen. Hast du solche Dinge auch schon gemacht? Hast du schon Menschen dazu verholfen, sich an irgendwelche Erlebnisse vor ihrer Geburt zu erinnern?
Ich definiere das für mich ein bisschen anders. Ich habe schon Erfahrungen mit Klienten gehabt, die sich an etwas erinnert haben oder die sich an etwas erinnern haben wollten, sage ich jetzt mal ganz bewusst, was vor dem jetzigen Leben passiert ist. Für die ist das so. Und für mich ist das dann auch so.
Und was ist da deine Theorie dazu? Wenn also, glaubst du, dass das also wirklich geht, dass Menschen sich an frühere Leben, ich sage es jetzt mal unter Anführungszeichen, weil da gibt es ja verschiedenste Theorien,
ja.
Warum, ich meine, es muss ja nicht unbedingt sein, dass der schon mal gelebt hat, vielleicht nimmt er nur irgendwie diese Information
genau, auf. Genau, so. Genau, um das geht's. Um das. Mir geht's genau um das, dass ich das, deswegen definiere ich das für mich selbst, nicht als Rückführung in ein früheres Leben, sonst es ist eine Erinnerung. Mhm. Wie zu dieser Erinnerung gekommen ist, ist eine andere Geschichte.
Mhm. Das Interessante ist halt dann oft, dass das dann unglaubliche Therapie, ich habe schon davon gehört, dass also sehr große therapeutische Erfolge erzielt wurden, weil jemand irgendeine Erinnerung aus einem, unter Anführungszeichen, früheren Leben hervorgeholt hat und das dann irgendwie aufgearbeitet hat. Also anscheinend ist es dann aber trotzdem so, dass diese Erinnerungen uns derart belasten können, dass die bis jetzt hinüberreichen und uns stressen.
Es kann auch sein, kann alles sein. Aha. Es kann alles sein, obwohl das, was wir jetzt außerhalb vom Klienten so oder so definieren, spielt überhaupt keine Rolle. Einzige, was zählt, ist, was ist für den Klienten in dem Moment wichtig? Mhm. Was ist sein Glaubenssatz? Was glaubt er persönlich? Wenn er glaubt, dass durch eine Erinnerung an etwas, was auch immer das ist, sein jetziges Leben beeinflussen wird, und zwar in positiven beeinflussen wird, dann passiert das auch. Also es passiert alles so, wie es für den Klienten gerade passt. Mhm. Das, was er braucht. Auch wenn er das nicht nachvollziehen kann. Mhm. Manchmal passieren die Sachen, wo die Klienten dann sagen, das habe ich jetzt überhaupt nicht gebraucht, aber danach kommt es schon. Danach sagen die, ja, das habe ich doch gebraucht, aber nicht verstanden zu dem Zeitpunkt. Mhm. Es geht nicht immer um verstehen müssen oder sollen.
Und der gute Jörg wird also dann heute in Trance versetzt und dann wirst du ihm quasi suggerieren. Das ist jetzt
Nein, ich werde ihm nichts suggerieren.
Du wirst hoffentlich nichts suggerieren. Aber du wirst ihm zumindest suggerieren, dass er wieder an diesem Ort zu dieser Zeit ist, zumindest.
Wenn er das will, dann ja.
Okay. Moment.
Also ich suggeriere mir das dann selber wahrscheinlich eher.
Du suggerierst das dann selbst, okay.
Mit ihrer Hilfe.
Was passiert da dann, wenn er dann dort ist? Erlebt er das dann wieder so, als wäre, wie erlebt er das dann?
Der erinnert sich so, wie er sich erinnern kann.
Und zwar in dem vorher erzählten Kontext oder Sinne, dass
Richtig.
Dinge, die also jetzt noch nicht so gut genau. wären,
Genau.
wird er ausblenden.
Richtig.
Also sollte er wirklich sollte das Coverbild in irgendeiner Weise und das nicht passt, dann werden wir davon nie was erfahren heute oder vielleicht dann doch, wenn es soweit
genau
ist.
Genau, so ist es. Ja.
Das ist interessant. Und
es passiert genau das, was passieren sollte.
Und wer trifft eigentlich diese Auswahl für den Jörg? Welche
Auswahl?
Ja, an was er sich erinnert und was nicht. Welcher Teil von ihm trifft eigentlich diese Auswahl?
Das ist eine gute Frage. Welcher Teil von ihm? Dieser Teil, der jetzt als ein Zensor, so quasi ein Kontrollorgan arbeitet. Mhm. Und der dann Entscheidung trifft, okay, das kann ich jetzt zulassen, das ist für die Jörg gut und vom Vorteil und das Wille. Und das andere, es ist noch nicht so weit oder braucht noch Zeit oder wie auch immer. Weil es gibt sehr viele Teile in uns, sehr, sehr viele Teile. Und es gibt auch einen Kontrolleur, einen Mediator, sage ich jetzt mal, der diese Teile koordiniert.
Und der hat es in der Hand, ihn sich erinnern Richtig. Zu lassen oder auch nicht.
Richtig.
Jetzt kann es aber passieren, dass der Jörg ganz woanders abbiegt dann, oder? Und komplett woanders hinmarschiert. Kann das auch passieren?
Kann es auch passieren, aber normalerweise, wenn er selbst definiert, wo er hin will, dann sollte das auch so passieren. Also ich habe das selten einmal glaube ich, nur erlebt, dass man woanders gekommen ist, aber das war auch Sinn, also danach.
Okay. Na, höchst spannend. Also ich bin echt neugierig, wie das dann heute passieren wird.
Naja, ich auch. Nachdem Jörg so bekannt ist, als Kritiker unterwegs zu sein, es ist schon sehr spannend, was sein kritischer Teil von Kritiker durchsickern will.
Also Kritiker das Maul hält ihm dann einmal hoffentlich. Ja. Aber es ist schon ein gutes Vorzeichen. Ich habe gerade ein extremes Déjà-vu gerade gehabt.
Aha. Ja. Ja, es ist natürlich auch, ich finde es sehr mutig, was du machst. Muss ich echt sagen.
Ich finde es total spannend.
Nein, ich darf es nicht machen. Ich lasse mich sicher nicht live hypnotisieren, soll nicht böse werden.
Nein. Ich glaube, du stellst unter Hypnose immer ganz was Orges vor.
Das ist wichtig, ja.
No. Trotzdem, ich weiß nicht. Natürlich könnte man jetzt auch unterstellen, dass du ein Selbstdarsteller bist.
Aber überhaupt nicht.
Bist du nicht. Also wenn man die kennt, weiß man
überhaupt
das. Spielt dann
nein, überhaupt nicht. Wie kommt man auf die Idee?
Aber ich sage einmal, wurscht warum, Hauptsache du machst das. Ewig gefährlich ist das nicht, das haben wir natürlich vorher schon abgeklärt, aber jetzt nur damit, also sich keiner an Jörg Sorgen machen muss. Also es ist jetzt so, dass er da.
Man über euch würde man Sorgen machen.
Ja, okay. Das stimmt, für uns könnte es gefährlich sein. Komplett Auszug. Aber nein, das wollen wir jetzt auch nicht hoffen. Okay, jetzt zu diesem heutigen Thema natürlich, es geht da um ein ganz bestimmtes Erlebnis. Du hattest auch sowas Ähnliches. Ich weiß jetzt nicht, soll man jetzt deine Sichtung vorher besprechen oder ist vielleicht besser, wenn wir das nachher machen?
Wie du willst.
Jetzt wegen am Jörg nämlich.
Nein, mir ist das wurscht.
Sonst, was sagst du? Kann ich das irgendwie beeinflussen, wenn wir jetzt das...
Nein.
Okay. Nein, weil wir haben ja schon mal drüber geredet.
Okay. Das würde ich auch nicht als Sichtung nennen. Für mich war das nur ein spannendes Erlebnis als Kleinkind. Ich war vielleicht 8 oder 10 Jahre alt, bin am Balkon gesessen in meinem Haus und ich habe schon so irgendwie immer gern beobachtet. Und dann habe ich mich hingelegt auf den Liegestuhl und habe so in Richtung Himmel geschaut und dann habe ich gesehen so ein paar Lichter, so vielleicht 8 oder 10 Lichter, die zueinander und auseinander gegangen sind. Und für mich war das als Kind, hat keine Bedeutung gehabt. Ich habe das nur fasziniert zugeschaut, weil das so schön war. So wie Kaleidoskop kann man sich das vorstellen.
Am Himmel.
Wo die Teile zueinander gehen und dann wieder auseinander gehen. Und das hat vielleicht ein paar Minuten gedauert. Und ich weiß es jetzt nicht, wie das beendet ist, ob die jetzt dann auseinandergegangen sind, aber ich erinnere mich nur an das Bild, dieser Kaleidoskop am Himmel. Und das ist mir irgendwie geblieben. Ich habe das eigentlich erst im Gespräch mit Jörg, habe ich mich wieder daran erinnert, weil das war für mich so nicht von Bedeutung. Ja.
Und das war aber irgendwann, wann war das? In den
das war vor 42 Jahren.
Okay, also... Jetzt irgendwelche Scheine. Das war auch in Ex-Jugoslawien? Also
richtig, ja, genau.
Wo genau war
das? Das ist so die Grenze zwischen heutigen Kroatien und heutige Bosnien. Slavonski Brod heißt Stadt, also Slavonski, Bosnski Brod, zwischen ist Fluss. Und da war das, ja.
Also Laser Show und so kann man da wahrscheinlich damals.
Nein, glaube ich nicht.
Für Discos. interessante, schöne. Also du hast das bei unserem Vorgespräch, hast du das Sternentanz genannt,
ja? Ja, richtig, so war das, ja.
Ein Sternentanz, wunderschön. Gut, also, dass natürlich Menschen immer wieder seltsame Dinge sehen und manche davon ungeklärt bleiben, das brauchen wir heute nicht wiederholen.
Eine gemeinsame Bekannte von uns, die Lilly, die ja auch aus der Gegend ist, die hat mir erzählt, dass UFO-Sichtungen in Kroatien oder in kroatischen Zeitungen, Medien gar nicht selten sind. Mhm. Sie ist bei weitem nicht so tabuisiert wie bei uns angeblich, sagt sie. Also sie hat gesagt, sie liest das relativ oft in Zeitungen unten.
Ja, es ist, glaube ich,
Sichtungsberichte.
In einigen Ländern des ehemaligen Ostblocks ist das, glaube ich, so. Naja, gut, auch in Südamerika. Ne?
Ja, gut.
Vielleicht sind da kommunistische oder ex-kommunistische Länder, die auf. Naja. However, ich glaube, machen wir das jetzt einfach. Jörg, bist du bereit?
Ja, ja.
Also wir wissen jetzt ungefähr, was wir da machen wollen. Wir haben das Licht hier schon gedämpft. Der Jörg sitzt wunderbar entspannt schon im Stuhl.
Was ich jetzt aber brauchen werde, ist ein Mikro, der mich begleitet, weil ich muss aufstehen und zum Jörg gehen.
Ja, dann werden wir das gleich mal umbauen. Also nehmen wir mal deinen Sessel mit und dann schauen wir.
Hast du da Platz bei mir?
Ja, schon.
Ich kann schon nach links an und gehen, wenn du magst.
Okay, den Sessel musst du dir bitte irgendwo hin. Oder nein, stehst du? Sessel. Ah, du brauchst keinen Sessel. Okay. Dann machen wir das so.
Okay. Also ich weiß nicht jetzt, wie gut man mich hört.
Ja, man hört dich schon. Ich werde ja ein bisschen lauter machen.
Okay, ich erkläre so, was ich gerade jetzt mache. Ich bitte den Jörg, meine Hand zu halten und sehr fest nach unten zu drücken, so fest er nur geht. Also wirklich ganz, ganz fest drücken, so fest er geht. Und du kannst, Jörg, noch, deine Augen sind schon zu, das ist gut. Ich werde dich berühren, so ab und zu. Und ganz fest drücken, fest, so fest er geht. Geht das noch fester? Ja, genau, so fest. Und jetzt kannst du entspannen. Und ich werde deinen Kopf schön langsam hin und her bewegen und mit jeder Bewegung wirst du dich tiefer entspannen und du fühlst dich vollkommen sicher und entspannt. Also vollkommen sicher und entspannt. Ganz sicher und entspannt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, vor dir so ein Maßband, senkrecht stehen, der von 1 bis 20 Zahlen sichtbar sind und ein Pfeil, der sich bewegt. Kannst du das jetzt sehen, das Maßband vor dir?
Ja.
Okay. Und dieser Maßband, ich werde dich jetzt so loslassen, schön langsam, und du bist tief entspannt und ganz sicher. Und dieser Maßband hat Zahlen von 20 bis 1. Von oben geht ein Pfeil nach unten, der kann sich bewegen. Und von 20 bis 10 befinden sich so Teile, wo du mit deinem Verstand dabei bist, wo du die Sache ganz bewusst erlebst. Und von 10 bis 5 befinden sich Bereiche, wo du sehr tief entspannt bist, so wie wenn du Auto fährst und dann einfach feststellst, ich bin nach Hause und wie bin ich jetzt abgebogen, wie bin ich gefahren, keine Ahnung, aber ich bin's gefahren und jetzt bin ich da. Und zwischen 5 und 1 befindet sich so ein Bereich der Unterbewusstsein, wo eigentlich deine Informationen, deine Erlebnisse gespeichert sind, die du nicht immer brauchst. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wo befindet sich zurzeit dieses Pfeil? Bei welcher Nummer ist er jetzt?
Zwischen 7, 6, 7, 6, 8, sowas.
Okay, zwischen 7, 6, 8. Und wie weit muss er runter sinken, damit du dich an diese bestimmte Situation erinnern kannst, an die du dich erinnern willst?
3.
Okay, jetzt beobachte wieder dieses Pfeil und stell dir vor, wie ein Magnet von unten dieses Pfeil hinunterzieht oder wie wenn du Treppe hinuntersteigst und von 8 hinunterzählst. So 8, dann gehst du einen Schritt tiefer, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wo befindest du dich jetzt?
Schwer zu sagen.
Nimm mal mit deinen anderen Sinnesorganen die ganze Umgebung wahr. Was riechst du?
Ich riech. Feuchtigkeit.
Feuchtigkeit?
Blätter.
Blätter. Wie fühlt sich das an? Wie fühlst du dich dabei?
Ich spüre vor allem Wind jetzt.
Wind? Hörst du was?
Wenig. Okay. Waldgeräusche, ein bisschen.
Waldgeräusche.
Irgendwo blubbert was.
Okay. Was siehst du? Siehst du was? Ist das dunkel? Ist das hell?
Es ist dunkel. Mhm. Aber ja, ist hier Umrisse von Baumkronen sehe.
Cool, du schaust nach oben.
Ich schaue nach oben, ja.
Warum schaust du nach oben?
Weil unten sehr dunkel ist.
Ah, unten ist sehr dunkel ist. Und warum ist das unten dunkel?
Es ist Nacht.
Und oben ist, nehme ich jetzt an, anders?
Ja, es ist ein bisschen Wolkensterne. Mhm. Irgendwo muss der Mond sein, aber den sehe ich jetzt nicht. Aber das Licht kommt von irgendwo her, es fällt irgendwie auf die Bäume.
Okay. Wie ist dieses Licht? Kennst du das? Ist das bekannt?
Ja, das ist Mondlicht. Irgendwie so leichtes Mondlicht.
Mhm. Geht's dir gut?
Ja.
Was machst du gerade?
Ich gehe noch vor auf einen Steg. Beim hintersten Teich im Teichpark in St. Josef.
Mhm. Warum gehst du dort?
Ah.
Machst du einfach einen Spaziergang?
Oder? Ja, Spaß.
Mhm. Bist du allein?
Ein Freund ist mit mir mit. Mhm. Aber den sehe ich jetzt nicht.
Okay.
Der ist irgendwie nicht da.
Mhm. Und was nimmst du noch wahr?
Ich sehe die Sterne im Wasser. Gespiegelt. Mhm.
Und es ist wieder nach unten ins Wasser.
Ja, es ist sehr ruhig. Mhm.
diese Ruhe?
Ja, ich glaube, ich möchte mich hinsetzen.
Mhm. Und hast du dich hingesetzt?
Ja. Jetzt bewegt sich was eben. Der Stern bewegt sich.
Kannst du das beschreiben?
Ja, es ist irgendwie so blau. Es ist größer als ein Stern irgendwie. Es ist witzig, mein Freund ist nicht da, der ist eigentlich, ist er bei mir, aber er ist nicht da. Mhm.
Und wie wirkt das auf dich? Macht dir das Angst oder bist du neugierig?
Ja, ich finde es einfach nur komisch. Mhm. ja.
Okay.
Ich schaue jetzt rauf. Mhm. Ja, es ist so ein Dreieck. Mhm. Das ist so, ja. Wie ein blaues, leuchtendes Dreieck und.
Wie weit entfernt von dir? Sehr entfernt?
Das kann ich nicht sagen. Es schaut groß aus, aber es ist eben weit weg, offensichtlich. Mhm. Es ist blau und es. Irgendwie hat Sterne drinnen auch, aber die sind. Ja, komisch, die sind vorn und nicht dahinter. So groß kann es auch nicht sein.
Mhm. Und ist für dich was dabei?
Ja, ich frage mich gerade, warum es keine Perspektive hat.
Mhm, okay.
Das ist. Es schaut irgendwie so aus, als wäre es auf dem. Irgendwie raufpickt auf dem Himmel und man kennt irgendwie keine Perspektive, keinen Fluchtpunkt. Mhm. Das ist ein Dreieck. Das bewegt sich ganz langsam wie so ein
Uhrzeiger. Weißt du, was das ist?
Nein. Aber es schaut super geil aus.
Okay.
Schaut super aus. Aber was das ist. Es ist ganz ruhig.
Mhm. Und dir geht's gut dabei?
Ja. Mhm. Es ist total ruhig und friedlich. Es ist angenehm.
Was passiert danach?
Es dreht sich nach rechts runter. Hinter den Waldhügel dort. Jetzt höre ich im Wald dort genau gegenüber so ein. Wie klingt das? Wie eine Autoalarmanlage.
Mhm. Ist das jetzt sichtbarer geworden? Größer geworden?
Nein, es ist jetzt verschwunden. Es ist hinterm Hügel. Es ist weg. Mhm. Ich möchte ihm eigentlich nachlaufen, aber. Ich weiß eigentlich nicht, in welche Richtung. Mhm.
Dein Freund ist noch immer da?
Nein, der ist immer noch nicht da. Der ist irgendwie, der ist weg. Komisch.
Was glaubst du, wo er ist?
Er sollte da sein. Ich weiß nicht, wo er ist. Keine Ahnung. Mhm. Als ich das Dreieck wieder, es ist jetzt wie früher irgendwie.
Was heißt das wie früher?
So ist, weiß nicht. Es hat wieder angefangen, das Ganze.
Mhm. Das heißt, du siehst es wieder?
Ja, jetzt ist plötzlich wieder da. Bewegt sich ganz gleich. Mhm. Sind ein bisschen größer.
Siehst du noch was? Nimmst du ein Geräusch wahr? Oder ist das nur das Gesehene?
Ist nichts. Nur das blaue Ding mit diesen Sternen drin. Und es schaut, irgendwie schaut es schwer aus. Ich kann nicht sagen, warum. Komisches Gefühl jedenfalls.
Es ist nicht vergleichbar mit irgendetwas, was du bis jetzt gesehen hast, bis zu dem Moment?
Ja. Am ersten nur so wie, was nicht, diese ganz starke, riesige Neonröhren oder irgend sowas. Mhm. Eine super schöne Farbe. So wie diese Leuchtquallen, die es da gibt, diese blauen.
Mhm. Farbe ist immer gleich?
Ja.
Und die Form ist auch immer gleich, dreieckig?
Ja, es ist ein gleichschenkeliges Dreieck. Mhm. Ein bisschen länglich, ja. Also hat keine Perspektive, es hat ein ganz deppert, wenn man hinschaut, ist ganz komisch.
Mhm. Wenn du das zeichnen musstest jetzt, wie hättest du das gezeichnet?
Wie wenn du ein dreidimensionales Bild hast und irgendwas Flächiges drauf biegst.
Okay. Nicht so ganz logisch.
Ja, völlig unlogisch. Mhm. Als Geräusch im Wald macht man irgendwie deppert, diese scheiß Alarmsirene ausschalten.
Du nimmst dir jetzt wahr, die Alarmsirene?
Ja, und irgendwo fängt der Hund zum Bellen an. Geht mir total auf die Nerven.
Die Ruhe ist weg?
Ja, und das Ding dreht sich weg und ich will aber nicht, dass das weggeht, das schaut so super aus.
Entfernt sich?
Langsam so. So eine Drehbewegung, ja.
Was ist das für Alarmgeräusch, den du hörst? Kannst du das zuordnen?
Mir erinnert es an so eine Autoalarmanlage. So.
Ah, okay.
Nicht laut, aber total nervig. Okay. Passt irgendwie nicht jetzt.
Okay. Und was passiert so weiter? Was nimmst du noch wahr?
Jetzt bin ich am Weg zurück zum Auto irgendwie.
Mhm. Bist du noch allein?
Ich glaube nicht, aber ich seh nichts. Es ist total dunkel. Mhm. Ja, Kamera im Auto, ich habe die blöde Kamera nicht mitgenommen.
Du ärgerst dich jetzt, wenn du Kamera nicht mit hattest und das, du konntest das nicht fotografieren.
Ja, es wäre nur ein Schwarz-Weiß-Apparat. Mhm. Er hätte es dunkel gewesen.
Mhm. Was machst du dann?
Ich bin jetzt beim Auto. Ich will dem Ding nachfahren, aber irgendwie.
Siehst du das noch?
Nein, es ist längst weg. Mhm. Nein.
Wie spät ist das? Hast du eine Uhr?
Nein, ich habe keine Uhr mit. Aber es ist noch Mitternacht wahrscheinlich. Mhm. Kalt ist mal ein bisschen.
Okay.
Geiles Ding war das.
Was machst du danach?
Wir fahren Richtung nach links, ist das? Ich glaube, ja, da geht es nach Steins. Von Richtung nach Steins rüber.
Siehst du ein Straßenschild oder sonst was?
Nein,
aber... Da kennst du Weg einfach?
Ja, ich kenne das. Ich war öfters.
Und du bist im Auto nicht allein?
Nein, da sitzt jemand neben mir. Mhm.
Wer ist das?
Ich kann es nicht sagen, wer das ist.
Okay. Und behaltet ihr euch?
Ja.
Worüber?
Über das Ding, dass man es eigentlich, dass man irgendwie in die Richtung fahren, was hingeflogen sein könnte.
Aber das heißt, dein Beifahrer hat das auch gesehen?
Offensichtlich. Mhm. Obwohl er jetzt nicht dabei war, aber
ist komisch. Ihr unterhaltet euch jetzt darüber im Auto?
Ja, ist komisch.
Mhm. Wie erklärst du dir das?
Ich habe keine Ahnung.
Okay. Passiert an dem Abend noch etwas, was du nicht kennst? Was du dir nicht erklären kannst?
Ich sehe nichts mehr. Mhm. Irgendwie nach dem Losfahren ist weg, irgendwie. Bin ich wieder daheim, irgendwie. Na, komisch, nein, ist nichts.
Okay. Willst du dich an noch etwas erinnern von dem Abend? Kannst du dir dieses wunderbare Erlebnis, dieses schönes Spiel am Himmel für dich jetzt behalten? Das ist eine tolle Erfahrung gewesen. Und ich werde jetzt bis 4 zählen. Und wenn ich 4 sage, dann bist du hellwach und aktiv da. 1, 2, 3, 4.
Okay. Hallo.
Hallo.
Okay. Spannend.
Du kannst dich jetzt an das Ganze erinnern?
Ja, weitgehend. Aha. Obwohl ich es nicht sagen kann, wie lange das gedauert hat.
Circa 20 Minuten.
Wirklich?
Ja.
War für mich, glaube ich, 5 oder so.
Ja, Zeit verändert sich in der Hypnose.
Mhm. 20 Minuten, nicht arg. Okay.
Was ihr...
Danke, Tatjana.
Geben gemacht, bitte.
Tatjana, was ist dein Eindruck von dem Ganzen?
Ich habe keinen Eindruck, er hat sich an etwas erinnert, an was er sich erinnern wollte. Und das war's.
Ja. Hast du irgendeine neue Erkenntnis dadurch gewonnen? Also du kannst dir ein bisschen erinnern.
Und das Ganze ich kann mich an das Gefühl erinnern, dass der Freund, der dabei war, nicht da war. Das hat mich verwirrt, ehrlich gesagt.
Das war nämlich auch eine komische Sache, dass der Freund...
Das hat mich äußerst verwirrt. Weil im bewussten Erinnern weiß ich, dass er neben mir gesessen ist.
Auch während der Sichtung?
Ja, die ganze Zeit, wir haben ja geredet drüber, ich weiß das ja noch, wir haben ja völlig normal uns unterhalten drüber. Also das weiß ich im bewussten Erleben, weiß ich das, ja, also wir sind darüber gegangen, kann das ja genau nachvollziehen, ja.
Aber jetzt war er die ganze Zeit weg?
Jetzt war er witzigerweise die ganze Zeit weg, ja. Keine Ahnung, was das für eine Blockade war.
Weg würde ich gar nicht sagen, er war nicht mit dir.
Er war nicht mit
dir. Ob er jetzt weg war oder du weg warst, ist eine andere Geschichte.
Ja, stimmt.
Aber in deiner Erinnerung wart ihr zwei nicht gleichzeitig an denselben Ort. So werde ich das jetzt mal deuten.
Okay.
Das wendet ein bisschen, weißt du? Weil wer war weg und wohin und was ist passiert?
Mhm. Und irgendwie durch die Führung von dir, das irgendwie ein bisschen, ich hab's deutlicher gesehen gehabt, das Ding.
als ich es, glaube ich, wirklich gesehen habe. Irgendwie habe ich, ist mir größer vorgekommen.
Mhm. Wie groß ist es da jetzt vorgekommen?
Jetzt war es, also mit ausgestreckter Hand, handgroß eigentlich.
Naja, aber du
in meiner Erinnerung war es ja, naja, so, ne, also so fingerlang, so, so circa, ne, in der bewussten Erinnerung.
Also mir kommt vor, du sagst schon, dass es riesengroß war.
Ja, von der, vom Empfinden Punkt. Her, naja, vom Empfinden her, weil es einfach das Gefühl, dass es weit weg war, mhm, hat es für mich groß erscheinen lassen. Aber es war jetzt irgendwie näher.
Mhm. Was ich auch noch interessant gefunden habe, ist, du hast gesagt, es hat keine Perspektive, das hast du jetzt mehrere Male gesagt. Dass das, ja,
das ist mir aber aufgefallen, kann ich mich erinnern.
Ja. Ist da jetzt irgendwas klarer geworden, was das, also dass das, aber weil meine erste Idee war natürlich
das Ganze.
Projektion oder so. Ne? Oder
ja, worauf? Ne?
Ja, ja, ist, worauf?
Ist die, ne, Geschichte, gell? Ja. Und 19, der einzige, man ist sicher möglich, ist alles, gell? Aber es ist einfach zu, für Projektion ist es einfach zu konkret von der Form her für mich gewesen. Ne? Mhm. Also es war einfach zu scharf abgegrenzt. Witzig.
Ja.
Das Witzige war jetzt, dass die weißen Lichter, die wir innen haben können, die drin waren, in der Form, dass die jetzt verblasst jetzt schon wieder leider, dass die jetzt wie Sterne ausgeschaut haben, irgendwie, die vorn waren irgendwie. Ja.
Das sagst du irgendwie, ja, so, ja, aus, genau, wie Sterne, ja, und genau, die sind davor, ja.
Das war das Komische, weil in der Erinnerung, auch wie ich es mir notiert gehabt habe, dann später, waren es eher wie so Scheinwerfer oder so. Aber irgendwie war das, als wären es davor, aber hätten damit irgendwie zu tun. Ganz komisch war das jetzt. Seltsame Erfahrung.
Ja, das ist immer so, man erlebt das und das, er redet jetzt darüber. Hm. Er redet über ein Erlebnis und das muss man unterscheiden. Hm. Erlebnis als solche, mit allen seinen Qualitäten, und reden über ein Erlebnis, ist ganz andere Ebene.
Du sagst dann in der Trance auch, dass es wieder zurückkommt. Ich meine, ich weiß nicht, du sagst dann, und was passiert danach? Jetzt weiß ich nicht, ab dem Moment.
Für mich war das wie ein Filmschnitt plötzlich jetzt, von der Erinnerung her.
Warst du dann an dem Punkt, wo es quasi hinterm Horizont verschwunden, genau, ist? Aber dann kommt es wieder zurück.
Und dann war es aber größer. Und das, wobei jetzt nicht weiß, warum, weil an das kann ich mich nicht erinnern. Ne? Also vielleicht ist das Erinnerungsgeschichte jetzt durch die Hypnose induziert, keine Ahnung. Für mich ist es jetzt gewesen wie so, ich denke auch, wenn ich träume, oft sehr filmisch. Für mich war das jetzt so wie ein Filmschnitt irgendwie plötzlich mit einer, mit einem Makroobjektiv oder so. Ganz komisch. Es war wie ein bewusster Eingriff in die Erinnerung, die sozusagen noch einmal was deutlicher macht. Das war das Komische dran. Das habe ich so noch nie erlebt gehabt. Also das war schon eine spannende Geschichte. Das war spannend eigentlich dran.
Das muss man jetzt nur mal genauer
erklären. Das Lustige ist, dass jetzt die Sachen total verblassen, aber ich mir an die Einzelheiten jetzt wieder erinnern kann. Du, das ist eine arge Geschichte, so eine Hypnose. Das ist seltsam, was das ist. Brainfuck irgendwie. Okay.
Aber in Hypnose geht es eigentlich im Erleben, um Erlebnisse.
Ja.
Es geht nicht um darüber erzählen, das muss gar nicht sein.
Ja,
es geht um Erlebnis.
Es interessiert mich jetzt trotzdem.
Ja, ja, klar. Wie ist meine Radiosendung, bitte?
Also, ich versuche das hervorzukramen, jetzt irgendwie, wie ich es mir erinnern kann.
Du sagst, ich habe das jetzt noch nicht ganz verstanden. Du sagst, es ist jetzt irgendwie so wie ein Filmschnitt. Also dieses Zurückkommen des Objekts. Das,
ja, wenn du hast nochmal vorher einsteigst ein bisschen.
Okay, das heißt, war das jetzt so, dass du einfach diesen Film nochmal abgespült hast und es ja, deshalb so, zurückkommt?
So war es irgendwie gefühlsmäßig für mich.
Okay. Das heißt, es ist nicht wirklich zurückgekommen?
Ich glaube es nicht. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist eher so ein Schnitt, keine Ahnung, komisch war das. Eher sowas, ja.
Jetzt konnten wir zum Beispiel wieder in eine richtige so Sitzung zu dem Zeitpunkt wieder zurückgehen, wo das passiert ist, und genau dieses Ausschnitt noch einmal erleben. Um zu sehen, was ist jetzt von diesem Zeitpunkt, wo dieser Schnitt da war, was ist da genau passiert?
Ja, wir können das jetzt auch machen.
Ja.
Ich weiß nicht, wenn wir schon da sitzen, wenn du, wenn's
ich habe kein Problem damit, ja.
Ja,
solange es noch frisch ist, ist es vielleicht schlau.
Von mir aus?
Ja, von mir aus kann man das gerne.
Okay.
Wir haben jetzt eh noch Zeit eigentlich. Also,
Ich bin mir nicht sicher, ob wir viel daraus gewinnen werden, weil in der Nahaufnahme war es für mich irgendwie, es hat mir keine größere Erkenntnis gebracht als in der Fernaufnahme. Es war eigentlich das Gleiche, nur halt wie durch ein Fernglas angeschaut, ja.
Also jetzt in dieser
Erinnerung. Ja, ein bisschen größer war es halt einfach. Ja, es war einfach deutlicher. Mhm. Aber es waren,
wenn ich drüber hinaus, waren eigentlich keine Einzelheiten, keine deutlicheren dabei.
Aha.
Es war auch nur so eine Struktur, blaue, einfach mit diesen weißen Sternen vorne und das war es dann eigentlich.
Aha.
Ich kann jetzt leider kein Alien-Entführungserlebnis bieten. Ich kann bewusst das. Also, tut mir leid. Aber mir reicht das jetzt schon, dass ich es wieder mal gesehen habe.
Ja, ja,
war eigentlich sehr hübsch.
Ich glaube, darum geht es. Also mir geht es jetzt nicht darum. Das wäre eher ein bisschen erschreckend, muss ich sagen, wenn da jetzt plötzlich so eine Episode oder irgendwas in der Richtung reinkommt. Keine Ahnung.
Was in der Erinnerung, weil ich habe immer an Gitterlinien gedacht, wie ich mich daran erinnert habe, bewusst. Ich habe jetzt in der Erinnerung eine blaue Struktur gesehen, die schon in sich strukturiert war. Also keine gleichmäßige Fläche. Aber nicht so gegittert, wie ich es in der Erinnerung gehabt habe. Also das kann durchaus sein, dass das eine Fehlerinnerung von mir dann war.
Also was ich einmal interessant finde, ist, dass also das, was du jetzt erlebt hast, ich sag's mal erlebt hast, ganz bewusst, dass das anders ist als deine bewusste Erinnerung. Das
ein bisschen, ja.
Ein bisschen, ja.
Ein bisschen anders.
Das finde ich einmal interessant, weil, also mir geht es da vor allem jetzt auch darum zu verstehen, wie Rückführung funktioniert und was Hypnose eigentlich kann oder auch nicht kann. Also mir kommt es also vor, als ob du das quasi noch einmal aufgefrischt hättest, da deine Erinnerung durch diese Trance
jetzt. Ja, das Gefühl habe ich jetzt auch, ja.
Und präzisiert im manchen Teil noch.
Ich könnte es jetzt besser zeichnen, wenn man mal wenn man mit los hat, wahrscheinlich. Ja.
Wobei ich jetzt sagen muss, dass das nicht Ende ist. Prozess arbeitet weiter.
Aha.
Na, servus.
Das heißt jetzt. Es geht auch weiter.
Ja, fein, okay. Nächste Woche werde ich nackt im Wald gefunden dann. Mit grünem Schleim überzogen oder so.
Eine geheime Fantasie da. Aber
ich weiß nicht, ob das so tolle Fantasien sind.
Erinnert mich jetzt ein bisschen an eine von deinen Comics, aber.
Ja, stimmt.
Hat was davon. Weil das ist sowieso interessant. Ne? Also du als Comiczeichner, der wirklich eine blühende und zum Teil unglaubliche Fantasie hat, wenn man zum Beispiel deine Anger Diaries durchliest. Und dann dieses Objekt, das mit keiner Perspektive.
Das ist das Seltsamste.
Das ist also wirklich, das ist an mir immer am seltsamsten vorgekommen.
Weil selbst eine Projektion hat ja eine Perspektive, weil sie irgendwo aufgeprojiziert wird. Aber das ist einfach wirklich wie drüber geblendet, irgendwie ganz komisch gewesen. Danke übrigens auch zum Schluss, dass ich noch mit dem 2CV sitzen habe dürfen bei mir, das war super. Da geht mir eh schon ab.
Du warst kein Mercedes-Fahrer damals.
Nein, 90 habe ich noch 2CV gehabt.
Aha. Und
gerade noch.
Jetzt dein Gefühl bei dem Ganzen. Wie hat sich da jetzt für dich qualitativ was verändert an der Erinnerung? Ja, ne? Oder?
Sie ist stellenweise schärfer.
Ja, also.
Das Seltsame dran ist aber, dass das, was das Reale dran war, also die ganzen realen Umstände sind viel verschwommener momentan. Also die tatsächliche reale Gegebenheit, die Gegend, der Freund, mit dem ich unterwegs war, was nachher irgendwie war, wie ich da genau hinkommen bin, das ist wesentlich mehr im Dunkeln als das Erlebnis selber, komischerweise.
Im
Wahrscheinlich,
Auto,
weil ich mich damit einfach mehr auseinandergesetzt habe, wie man das kann schon sein. Weiß ich nicht. Also keine Ahnung.
Im Auto sagst du dann einmal, also du fragst ihn, ob du dich mit deinem Freund unterhältst oder so, unterhältst. Und du sagst, na und
jetzt ist es komisch, der war irgendwie nicht da und dann da wieder.
Aha.
Das ist ein bisschen verwirrend allerdings.
Also für mich war es so interessant, dass er gesagt hat, jemand.
Jemand, ja.
Und das war nicht so, du weißt, wer der Freund neben dir war. Du weißt das im bewussten
Zustand. Er sagt ja jetzt, er hat das nicht gesehen. Er behauptet, es war nicht so.
Und du sagst jemand, du sagst nicht einmal mein Freund, sondern sagst jemand.
Mhm. Ja, weil es war seltsam, es war anders. Und ich weiß, ich habe ja dann Jahre später versucht mit ihm, weil ich habe wenig mit ihm zu tun inzwischen, ich habe Jahre später versucht herauszufinden, eben wie ihm das gegangen ist damals, weil ich kann mich erinnern, dass wir darüber geredet haben und dass wir es gesehen haben. Ne? Und er behauptet steif und fest, dass das ein Blödsinn ist, dass ich mir das eingebildet habe und das war nicht so. Und ich habe eigentlich immer mir das so erklärt, dass er halt einfach irgendwie nicht für deppert hingestellt werden will oder er war ja damals auch nicht immer so nüchtern. Ja, keine Ahnung, ja. Also vielleicht ich weiß es nicht, was die Beweggründe waren. Aber vielleicht ist das unterbewusst irgendwas gewesen, dass ich ihn weggeblendet habe, deswegen aus irgendeinem Grund emotional. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber es war jedenfalls, wie du richtig sagst, es war nicht wirklich mein Freund dabei. Es war irgendjemand war dabei, aber hätte er irgendwer sein können, ja. Also hättest du sein können. Also.
Mhm. Das ist interessant. Sein Freund, der quasi jetzt sagt, er kann sich daran nicht erinnern, das ist ein
jetzt Blödsinn. Jetzt weiß ich nicht, das war vor 10 Jahren
einmal. Oder vor 10 Jahren. Der ist jetzt in der Erinnerung nicht dabei. Ist das jetzt eine psychologische Abwehrgeschichte von was?
Weiß man nicht.
Kann sein.
Weil auch bei dem bei der Beschreibung von der Situation, wo er sitzt und so weiter, ist auch so. Also für mich ist da diese Beziehungsgeschichte jetzt so ein bisschen interessant, weil irgendwie so ganz ungewöhnlich ist. Das ist auch bei der Beschreibung, wenn ich dich gefragt habe, ist er dabei, wusstest du auch nicht. Mhm. Oder du hast gesagt, nein.
Mhm. Ja, er war nicht da. Mhm. Also als du auf diesem Steg dann noch vorgehst.
Mhm. Dabei wird es komplett vor Augen, wie wir dort sitzen. Also ich kann das wirklich fotografisch noch zeichnen, wie wir dort gesessen sind und geredet haben.
Waren Sie da öfter?
Wir waren dort öfter und wir waren sowieso, also das ich, zur Zeit, wie ich studiert habe, war ich mit dem bekannten Freund eben sehr eng befreundet und wir haben eigentlich sehr oft so Nachtspaziergänge und Nachtwanderungen, haben einige seltsame Dinge miteinander erlebt und er ist dann halt ein bisschen aus meinem Augenfeld gedriftet, wie es halt so passiert manchmal.
Man kann das deuten auf ganz viele verschiedene Arten und Weise. Man kann auch behaupten, dass das zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht so war, dass das ein ganz anderer Zeitpunkt war, wo du mit vielleicht irgendwem da warst oder auch nicht warst. Also die Deutungen sind unendlich, aber das sind Deutungen.
Bewusst weiß ich ganz genau, dass ich mit ihm dort, also das bin ich mir ganz sicher, das weiß ich einfach, ja. Also das hätte ich ja nicht drauf angeredet, ja.
Und hat er jetzt bestätigt, dass er an dem Abend, an dem du behauptet hast,
dass man da gemeinsam unterwegs war, das ist schon klar, ja.
Also,
aber er hat gesagt, er hat angeblich nicht gesehen, obwohl es ein Blödsinn ist, weil wir haben darüber geredet, ich habe das auch später aufgeschrieben gehabt, irgendwie. Also, das ist definitiv, entweder hat er sich nicht erinnern können, weil er irgendwie zu viel getrunken gehabt hat, oder er behauptet jetzt aus irgendeinem Grund, warum, ich weiß es nicht, es ist in Wirklichkeit
ist ja schon lange her jetzt, ne?
Es ist lang her, 1990 ist halt doch schon, ne? Einige Zeit her,
ja. Sie haben da vorher gesprochen, es war irgendwo so Anfang Mai, Ende April 1990.
Ich bin mir ziemlich sicher, weil ich kann mich erinnern, dass irgendwie, wie wir losgefahren sind, ist irgendwie so ein Maibaum aufstellen oder so gewesen. Es muss so die letzten Nächte im April gewesen sein.
Und diese ganze Geschichte mit 40 Sekunden, was du das ungefähr geschätzt hast, ist das noch immer?
Boah, schwer zu sagen.
Ist es jetzt in dieser Erinnerung?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also das ist wirklich schwer zu sagen.
Mir ist es jetzt da ein bisschen länger vorgekommen.
Aber ja, aber was der beobachtet, es ist ganz schwer zu sagen. Also im Nachhinein eine halbe Minuten.
Als du jetzt in Trance warst, mich interessiert das jetzt irgendwie, warst du dir noch bewusst darüber, dass du eigentlich da jetzt im Studio sitzt? Oder?
Das so teils, ja. Also ich habe schon gewusst, dass ich irgendwo bin, ja. Dass ich nicht genau dort bin, habe ich irgendwie schon gespürt. Das ist, weil ich habe einmal schon mal Hypnose gehabt, die war nicht so stark, aber das war auch so, also ich, irgendwie ja, es, ein bisschen wie Überblendung für mich vom Gefühl her, also es einerseits schon irgendwie gewusst, aber es hat dann Situationen gegeben, wo ich dann wieder ganz dort war.
Ganz dort hast du was?
Dass ich wirklich gespürt habe, dass ich woanders bin, irgendwie vom Gefühl her, also irgendwie vom Feeling her, ja. Aber trotzdem habe ich gespürt, dass mein Körper irgendwie doch in einer entspannten Position ist. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Mhm. Das ist eine komische Vermischung. Ich weiß nicht, wie das eben, ob das.
Na, passt schon so, das ist auch so, dass man weiß, wo man ist, außer wenn ich ihm suggeriere, dass er woanders ist. Ja.
Das dann blendet hin und her immer, ne? So komisch.
Aber ich habe ihm nicht suggeriert, dass er woanders ist. Also das heißt, er musste schon wissen, wo er ist, mit einem Teil. Und mit dem anderen Teil war er dort, wo er diese Erinnerung in sich geholt hat.
Und dass er überhaupt an diesen Ort dann gekommen ist, das war einfach sein Wunsch. Weil er das,
richtig,
weil
der hat das so.
Weil du hast ja gar nichts gesagt.
Richtig,
du hast
weil der wollte dorthin.
Immer lang drauf.
Und das ist eben, das ist Punkt, der immer am Anfang geklärt werden musste. Auch wenn ich, du nennst das diese Rückführungen sehe, dann sagt man früheres Leben, aber wenn es mehrere gäbe, welche dann von diesen früheren Leben und so weiter. Also ich nenne das jetzt mal nicht Rückführungen, aber falls es so sein sollte, dann musste man auch sagen, welches. Mhm. Wo will ich jetzt hin?
Ja, nachdem wir seit Wochen drüber reden, mal schräg fokussiert drauf. Ja. War ja relativ schnell dort. Obwohl es am Anfang sehr dunkel war, aber das entspricht ja der Realität, weil dort ist halt stockfinster in der Nacht. Ne? Jetzt das ist bei St. Josef, der Teichpark. Kann ja übrigens allen empfehlen, mal dorthin zu gehen. Also im Sommer, weil da sind so viele Geusen.
Ja, wir waren ja mit dort.
Wir waren mit dort. Genau. Gesagt,
ja. Jetzt muss ich noch auf das zurückkommen, wo du sagst, es kommt zurück. Hm. Ist es dann auch in eine andere Richtung geflogen, als du es gesehen hast? Nein. Oder ist es einfach nur mal in derselben Richtung
verbreitet? Nein, es war das Gleiche eigentlich.
Irgendwie. Das Gleiche noch einmal.
Aber irgendwie schneller war es.
Okay.
Ganz schwer zu beschreiben.
Einfach noch einmal schneller abgespült.
Na, das auch nicht. Das kannst du. So schwer zu beschreiben, wenn man das nicht selber tut. Dass du das nicht selber tut, irgendwie das im Kopf gehabt hast. Ja. Irgendwie ist das schwer zu beschreiben. Wenn du jemand ein Drogenerlebnis beschreiben müsste. Aber es ist natürlich klarer, ja. Es war nur mal, es war für mich was wie, wenn du am Schneidetisch sitzt und irgendwie die Szene nochmal zurückschiebst und vielleicht vergrößerst und dann nochmal durchspülen lässt irgendwie. Also so irgendwie war das für mich.
Hast du das Gefühl, dass das ein brauchbares Instrument ist, um solche, also jetzt gerade jetzt John Mack zum Beispiel, da einen Newsartikel verlinkt, Have Humans Been Abducted by Extraterrestrials? Ja, und jetzt sind wir wieder bei deinem Ankünderbild. Haltest du das für ein adäquates Mittel, um Erlebnisse, die offenbar so ein bisschen nebulos sind, wieder hervorzuholen oder die völlig verdrängt wurden? Jetzt aus deiner Erfahrung heraus.
Ich glaube schon, dass es ein probates Mittel ist. Ich glaube, dass es sehr von dem abhängt, der es macht. Also der sozusagen hypnotisiert wird. Also ich glaube, dass das schon damit, weil ich merke schon bei mir, wenn ich, man kann schon zulassen und nicht zulassen. Also ich hätte mich auch aktiv in der Hypnose immer, ich habe das schon gespürt, ich hätte schon auch sozusagen raus können hin und wieder ein bisschen mehr. Ja. Also ich hätte schon flacher werden können, auch, flacher. Wenn ich wollen hätte. Also ich hätte schon irgendwie sozusagen irgendwie Dinge blockieren können. Mhm. Das glaube ich schon. Aber bei Entführungen bin ich mir deswegen nicht so sicher, weil da gibt es ja erstens einmal sehr viele Theorien dazu.
Naja.
Zweitens weiß man ja, da wird mir die Tatjana wahrscheinlich zustimmen, dass es ja auch gerade im Umfeld von sexuellem Missbrauch sehr viele Deckgeschichten gibt, die auch dann durch irgendwas erklärt werden, das übernatürlich oder außerirdisch ist, damit man sozusagen sich selbst schützt. Und die paar Fälle, die wirklich authentisch offensichtlich sind, weiß man auch nicht, ob es nicht eine Doppelhypnose-Geschichte ist oder irgendeine Deckerinnerung oder so. Also ich glaube, für diese Dinge, die schwer traumatisch sind, ist Hypnose wahrscheinlich eher gefährlich.
Ja, deshalb
ich weiß es von einem entfernt Bekannten und seinem Bruder, die sich beide irgendwie wegen einer Geschichte eben hypnotisieren haben lassen, therapeutisch, weil der eine wollte sich erinnern und der andere wollte es eigentlich nicht. Die waren beide so Missbrauchsopfer. Und der sich erinnern wollte, für den war das ein super Erlebnis, der hat sein Leben wieder in den Griff gekriegt und hat dann seinen Bruder, weil er dieses Erlebnis gehabt hat, dazu mehr oder weniger überredet, das auch zu machen. Und der hat schwerstes Trauma davon getragen, weil der wollte sich nicht daran erinnern und der Hypnotherapeut hat aber nicht nachgelassen. Ja? Und offensichtlich gibt es das schon, dass man dann weiter bohrt.
Gibt es Kontraindikationen?
Also du kannst schon weiter bohren. Und der hat den mehr oder weniger psychisch komplett fertig gemacht damit und der Bruder, für den war das aber eine Rettung. Ja? Mhm. Also da sieht man auch, dass das unterschiedlich ist. Ja? Also wie man damit jetzt umgeht, ich glaube schon, dass es wenn es als Laie jetzt, ja, oder als Opfer und darf ich sagen, als Klient, ich glaube, wenn du positive Dinge oder auch emotional neutrale Dinge rückführst oder in die Erinnerung holst, ist es sicher ein super Mittel, weil du ja jetzt keine großen Sperren aufbaust und wahrscheinlich auch keine Schäden davon
hast. Ja, deshalb haben wir auch was relativ Harmloses genommen, so wie deine Sichtung da, wo er anzunehmen war.
Aber da jetzt ich glaube, dass es schon andere Geschichten gibt, die auch in meiner Lebensgeschichte, wo ich mir denke, bin ich mir nicht sicher, ob ich dafür bereit bin, dass ich das wirklich noch mehr erleben will und im Radio schon gar nicht. Ja, also das ist, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass es ein probates Mittel ist, wenn, wie die Tatjana richtig sagt, wenn man das selber will.
Ja.
Ich glaube, schwierig wird es, wenn du mehr oder weniger zwangsweise sowas unterzogen wirst, was ja auch schon gemacht worden ist. Ja.
Hypnose ist ein Werkzeug. Mit
Drogen oder so, ja.
Weißt du?
Das ist eine Programmierung.
Und das ist ein Werkzeug und derjenige, der damit arbeitet, der macht daraus das, was dann am Ende als Resultat kommt. Wenn du ein Hammer einem Michelangelo gibst, daraus entsteht etwas ganz anderes, als wenn du einem aggressiven Jugendlichen den gleichen Hammer gibst, dann wird wahrscheinlich Haus kaputt gemacht und Hammer ist Hammer. Das heißt jetzt, Werkzeug ist Werkzeug.
Das heißt, du bist jetzt in dem Fall der, der das Werkzeug verwendet.
Richtig, ne? Richtig.
Ja, das war klar, ne? Ja. Du kannst mit der Küchenmesser Gurken schneiden. Weil
du kannst auch, ja, ja, du kannst auch ganz negative, traumatische Erlebnisse in Hypnose verändern. Mhm. Zu positiven, zu anderen, zu beschützenden. Aber da musst du wirklich wissen, was du tust.
Aber da habe ich eine Frage, das haben wir ja mal drüber geredet gehabt. Da frage ich mich dann, wenn ich jetzt ein traumatisches Erlebnis in meinem Leben hatte, das mich ja auch bis zu gewissen Grad prägt in meiner Persönlichkeit und in meinem Charakter und vielleicht auch viele positive Dinge hervorgerufen hat, ja, weil ist ja nichts nur negativ. Inwieweit kann sich das negativ dann auf meinen Charakter und meine Selbstwahrnehmung auswirken, wenn das sozusagen ersetzt wird durch ein positives Erlebnis, weil das ja dann praktisch weg ist in der Erinnerung. Das ist ja wie ein Zeitsprung.
Eben, das ist die Kunst. Das ist die Kunst zu entscheiden, wie weit du womit machst du was?
Ja, weil als Beispiel, wenn ihr zum Beispiel als Kind ganz ungerecht immer behandelt worden bin, sozial.
Wenn du mir vielleicht eine konkrete Frage stellst, dann kann ich dir ganz konkret.
Okay, also wenn jetzt zum Beispiel als Kind, keine Ahnung, immer oft schwierig erlebt habe, dass ich schlecht behandelt wurde oder ungerecht behandelt wurde und daraus ein totales Gerechtigkeits- und Sozialempfinden entwickelt habe, wie es viele Leute machen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel eine Bekannte gehabt, die war Missbrauchsopfer und die ist extrem sozial geworden, also die hat in Sozialberufen gearbeitet etc. Kann man dann garantieren, dass wenn diese Erfahrung weg ist, diese traumatische, also wenn das wirklich gelöscht ist aus der Programmierumgebung im Hirn, ja, dass das Soziale nicht vielleicht sukzessive auch wieder verschwindet, weil man offensichtlich dieses Mitgefühl dann durch den eigenen negativen Erfahrungsdings nicht mehr hat? Oder bleibt es bestehen als Persönlichkeitsteil, der sozusagen imprägniert worden ist schon?
Ich würde mal so fragen, warum sollte so ein Mensch, der sich sozial sehr engagiert, in dem Beruf aufgeht und glücklich ist, warum sollte er zum Therapeuten überhaupt gehen? Warum sollte er etwas verändern
weil
wollen?
Weil in dem Fall die Person mit sich selbst immer wieder vor allem psychosomatisch starke Probleme hatte, obwohl sie den Beruf gern ausgeübt hat.
Das heißt
hat,
ne? Jetzt konkret Leidensdruck ist da.
Ja, sie hat einen Leidensdruck gehabt. Ja.
Eben aber da, das ist der Anfangspunkt jetzt. Leidensdruck ist da. Jetzt
ich bin mir ja oft nicht sicher, ob Menschen, die sowas erlebt haben, immer gut aufgehoben sind in sozialen Berufen. Sie machen es ja oft. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einfach nur mehr oder weniger ein Schuldableiten ist, ein verzerrtes, weil man ja irgendwie unterbewusst immer glaubt, dass man Schuld am Missbrauch ist und man versucht, es der Gesellschaft zurückzugeben. Ob das nicht vielleicht, ja, vielleicht ist das dann die Erklärung, ja.
Also für mich ist das zuerst die erste Frage, besteht ein Leidensdruck, ist Leidensdruck da? Mhm. Wenn Leidensdruck da ist, dann was macht dieser Leidensdruck? Mhm. Also was ist das? Worüber leidet
okay, dadurch
und dann ist die nächste Geschichte, was musste passieren, damit dieser Leidensdruck nicht mehr da ist oder weg ist oder wie ich das auch immer nennen werde und was sollte stattdessen oder an diese Stelle kommen und wodurch.
Ich verstehe
das
schon.
Heißt, ich werde jetzt, ich erlebe keinen Leidensdruck mehr, sondern XY und diese XY passiert, wenn das und das passiert.
Okay.
Heißt, das ist so eine Ursache-Wirkungsgeschichte.
Ich verstehe völlig, damit hat sie meine Frage halt absurd geführt, weil wenn du keinen Leidensdruck hast, gehst du dann nicht zum Therapeuten und lässt dich nicht hypnotisieren, das ist richtig. Ja.
Ich habe jetzt eine Frage, und zwar, du hast gesagt, du kannst da auch nachbohren quasi, oder man kann als Hypnotiseur dann an gewissen Punkten schon quasi Druck ausüben auf den Hypnotisierten, dass er da wirklich reingeht mehr und ihn quasi helfen oder zwingen, seinen natürlichen Schutzmechanismus zu umgehen.
Da habe ich ein bisschen Probleme mit deinen Formulierungen.
Okay,
weißt du, zwingen, irgendwo geht es eigentlich gar nicht. Mhm. Weil in Hypnose passiert nicht das, was du nicht willst. Niemals.
Aber
wenn er nicht wollte, konnte ihm kein Mensch hypnotisieren. Wenn ich mich dagegen wehre, kannst du nicht machen.
Aber du kannst natürlich schon mit Hilfe zum Beispiel von irgendwelchen psychoaktiven Drogen kannst Schranken aufheben.
Okay,
aktiv.
Das ist die andere Geschichte.
Aber ich sage nur, da könntest du theoretisch jemanden mehr oder weniger psychologisch vergewaltigen damit. Also du könntest, wie es ja Militärs und Geheimdienste versucht haben, ne?
Aber
also dass du die Hypnose kombinierst mit irgendwelchen Drogen oder Medikamenten, dass du sozusagen Schranken und Hemmschranken aufhebst und damit jemanden in ein Gebiet bringst, wo er eigentlich wenn er jetzt nicht unter Einfluss von Substanzen wäre, gar nicht hinginge.
Möglich ist das sicher, aber da sind dann viele ethische Fragen, die...
Naja gut, ich meine, ja, ich spreche jetzt auch nicht von der offiziellen.
Klar.
Ja, das ist inoffiziell.
Wenn jetzt jemand hypnotisiert wird und dann irgendwie so Bühnenhypnose, also so die Bühnentricks und dann, keine Ahnung, dieses posthypnotischen Auftrag bekommt, oder wie da der Fachbegriff ist, einen Kopfstand zu machen oder so. Ist das nicht gegen seinen Willen? Ich meine, warum soll der danach einen Kopfstand machen wollen? Ist das nicht auch schon
gegen
so
Art- seinen Willen ist das nicht. Weil gegen heißt, ich bin dagegen. Wenn ich jetzt, wenn die Zuhörer jetzt herausfinden wollen, ob die hypnotisierbar sind, das ist ganz leicht. Also das, die sollten einfach Augen zumachen, Hände ausstrecken und sich vorstellen, dass also zwischen diesen ausgestreckten Händen ein Gummiband oder ein Magnet da ist, der die Hände zueinander zieht. Und die sollten das versuchen, eine Weile zu machen, sage ich jetzt mal eine Minute, mit geschlossenen Augen. Das heißt, Augen zu, Hände durchstrecken und einfach sich vorstellen, die Magnete ziehen meine Hände zueinander mit geschlossenen Augen. Nach einer Minute macht man Augen auf und stellt fest, wo sich meine Hände befinden. Und wenn die sich zueinander bewegt haben, dann habe ich meine Suggestionskraft benutzt, die Hände haben sich bewegt. Oder ganz einfache Geschichte, man stellt sich eine reife Zitrone vor am Tisch und man schneidet das mit dem Messer durch. Was passiert jetzt mit Speichelproduktion bei uns? Die wird beeinflusst, ohne dass wir das wollen oder nicht wollen, wie auch immer. Allein dieses sich vorstellen, Zitrone, Messer, Tropfen, Geruch, Geschmack, hervorruft eine chemische Reaktion. Und genauso wie diese Vorstellung, eine bildhafte Visualisierung nennt man das, diese chemische Reaktion hervorrufen kann, kann auch alle andere chemische Reaktionen hervorrufen. Mhm. Und ich arbeite zum Beispiel auch mit Krebspatienten, die dadurch sehr gute Erfolge haben. Mhm. Also wo man, also Kraft der Vorstellung ist da unglaublich.
Das nutzt ja auch die Werbung und auch die Politik.
Ja, sowieso, das ist überall genutzt.
Was mich jetzt immer wieder interessiert, ich meine, Hypnose ist so irgendwie was wirklich Seltsames, finde ich, weil erstens so viele Dinge damit möglich sind, die wirklich absurd fast erscheinen. Also man kann, wie du sagst, auch Prozesse im Körper dann damit beeinflussen und so.
Richtig.
Aber was ich mich manchmal frage, ist, woher wollen wir eigentlich wissen, dass wir nicht die ganze Zeit hypnotisiert sind?
Wir sind täglich hypnotisiert.
Ja.
Jedes Mal, wenn du ein Buch liest und nach 20 Seiten feststellst, aha, schön, zwar gelesen, aber keine Ahnung wovon, warst du in einem Trance. Oder wenn du Auto fährst und zu Hause bist, ohne nachzudenken, jetzt rechts, jetzt links, jetzt gerade, jetzt bremsen, jetzt das und das, das ist auch ein Trance. Wir sind ständig in einem Trance. Wenn du laufst, du laufst gern.
Ja.
Wenn du laufst, du bist im Trance.
Ja, das, aber gibt es dann vielleicht nicht, gibt es da eine Theorie darüber, dass wir eigentlich in einem, es gibt ja viele Leute, die sagen, wir sind quasi in unserem Bewusstsein, in diesem kollektiven Trance, wir schlafen alle. könnte sein, dass diese vielleicht auf den ersten Blick absurde Behauptung insofern zu interpretieren ist, dass man im Prinzip alle in einem hypnotischen Trance sind, unser ganzes Leben lang, ohne das zu merken, weil ich wirf das jetzt mal so hin.
Ich meine, wenn wir schlafen, dann schlafen und träumen wir gerade, dass wir wach sind.
Stimmt.
Und erleben das als wach, wenn auch immer.
Und die Tatsache, dass wir den Traum als nicht so real ansehen wie das Wachbewusstsein, hat einfach damit zu tun, dass wir weniger schlafen als wach sind. Würden wir mehr schlafen als wach sein, wäre wahrscheinlich das, was wir träumen, die eigentliche Realität für uns. Das ist ein Quantitätsproblem, weil wenn ich zum Beispiel schlafe, ist das für mich exakt gleich.
Auch eine interessante Theorie, aber das
ist Bewusstseins- und Realitätsfrage, ne?
Ich meine, ich frage mich da wirklich, also diese ganze Trance-Geschichte, und man sagt ja, unser Gehirn schwingt eigentlich relativ langsam und es könnte eigentlich auch, also ich meine, 30 Hertz ist ja schon unglaublich, ja. Ich frage mich manchmal, vielleicht ist der Normalzustand 1000 Hertz und wir sind jetzt einfach komplett in Trance und wissen das nicht
einmal. In welcher Normalität?
Das ist jetzt genau richtig.
Das ist die
Normalität. Ja.
Das ist die perfekte Verschwörungstheorie.
Aber Tarek, würdest du jetzt in einer...
Nicht so ins Mikro schreiben.
Entschuldige. Wärst du in so einem Zustand, dann könntest du ja überhaupt nicht feststellen, was jetzt die Normalität ist. Du könntest
in welchem Zustand?
Wenn wir wirklich jetzt alle in so einem Zustand wären, dass wir sozusagen in einer Trance sind, könntest du in diesem Zustand nicht objektiv genau feststellen, was die Realität ist. Das kannst du sowieso nicht.
Das beunruhigt mich ja eben.
Nein, ich finde das ganz spannend eigentlich.
Ich finde das auch spannend, aber ich finde es ein bisschen beunruhigend. Also
es gibt ja diese Verschwörungstheorie, die ich irgendwo mal gelesen habe, dass ja zum Beispiel der Grund, warum in den letzten Jahrzehnten die ganzen Bildschirme und Handys Frequenzflimmereien haben und die ganzen Warnblinkanlagen, dass das andauernd irgendwie in einen Art Trance-Zustand versetzt.
Das ist schon interessant. Also
dass diese wenn du auf der Autobahn hinter ein Einsatzfahrzeug herfährst, die haben nicht mehr die Drehlichter wie früher, die haben dieses Also wenn du dir mal eine Viertelstunde nachfährst, möchte ich gar nicht wissen, ne? Also was das mit deinem Hirn wirklich macht.
Also gerade so Blaulicht und so, finde ich, es hat ganz komische, trance-mäßig.
Naja, du musst dir vorstellen, wir haben ja, also du sagst 30 Hertz im Hirn. Wir sind tagtäglich.
In Ausnahmezustand wahrscheinlich.
In unserer westlichen ersten Weltindustriegesellschaft. Ja, so, du kannst dich gar nicht so fernhalten davon. Du hast tagtäglich mit Monitoren zu tun, die eine Frequenz haben, die schwingen. Du hast tagtäglich mit Smartphones mittlerweile zu tun, deren Bildschirme ja auch eine Frequenz haben, die schwingt. Du hast, wenn du ins Kino gehst, hast auch 24 Bilder pro Sekunde, die flackern die ganze Zeit. Ja. Das heißt, du bist dauernd in so einem hypnotischen Zustand. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt was Schlechtes oder was Gutes ist. Vielleicht ist es einfach eine Notwendigkeit für eine fortgeschrittene Kultur, damit du irgendwelche anderen Dinge nicht wahrnimmst, die dich daran hindern würden, in dieser fortgeschrittenen Kultur zu überleben. Weil wenn ich mal zum Beispiel in den Wald gehe, früher war ja viel öfters in der Natur, ist heute leider, aber wenn ich heute in der Natur gehe, zum Beispiel in den Wald, ist es für mich ein weitaus größerer Flash als noch vor 20 Jahren. Wenn ich halt in den Wald gehe, ist das der volle Flash, weil alles weg ist. Ja, es ist alles weg, was sozusagen mich in meiner normalen und unter Anführungszeichen urbanen, technisierten Umgebung definiert. Mhm. Ist alles weg, ist ein super Flash. Ja.
Ja. Im Chat ist da jetzt vielleicht in dem Zusammenhang doch interessante Frage, kann man mit Hypnose Astralreisen oder Kontakt zu Verstorbenen herstellen? Die interpretiert das jetzt einmal in der Richtung, kann man da wirklich in andere Realitäten, so die sie existieren, das ist jetzt eine völlig andere Frage, aber wie weit kann das gehen? Also jetzt zum Beispiel Kontakt mit Verstorbenen, nehmen wir das jetzt als extremes Beispiel. Kann ich wirklich so weit mich versenken oder mich versenken lassen?
Alles, was für einen real ist, ist möglich. Was für mich real ist, spielt da keine Rolle. Ich als Therapeutin begleite dich nur dorthin zu kommen, wo du kommen willst. Und wenn für dich das eine Realität ist, dann kommst du dorthin.
Hattest du schon
wie
mal solche...
Wie ich das jetzt für mich bewerte, wie ich das jetzt wissenschaftlich erkläre oder nicht erkläre, spielt absolut keine Rolle. Es ist nur wichtig, was der Klient will, und was er damit erreichen kann für sich selbst, was ihm wichtig ist. Weil wir Menschen sind imstande, für uns ganze Welten real, also quasi real zu erschaffen. Obwohl das für alle anderen absolut unreal ist. Aber für einen Einzelnen ist das real. Mhm. Reden wir mal von Welt einen Schizophrenen oder Psychotiken. Halluzinationen, sage ich jetzt mal so, sind für ihn real. Er lebt in einer für ihn realen, bedrohlichen Welt. Für mich, für dich oder für irgendwem ist das absolut, was ist das jetzt, was ist mit dem los? Wir verstehen das gar nicht.
Oder jemand
aber
bei UFO
für
gesehen
ihn
hat.
Ist es zum Beispiel,
ja. Naja,
aber für ihn ist das real. Und da spielt nur das eine Rolle. Was ist für den Klienten real?
Das ist eigentlich eine Kernaussage für diese ganze Sendereihe von dir in Wirklichkeit. Weil in Wahrheit, man muss ja einmal mit dieser Objektivitätsschwachsinnigkeit aufhören in unserer Kultur.
Ich habe
vor kurzem, immer wieder habe ich Gespräche, ob das jetzt Exopolitik-Foren oder auch die Crop-FM-Seiten sind oder sonst wo auf Facebook. Die meisten Menschen, und diese Frage zielt auch in Wahrheit darauf ab aus dem Chat, die meisten Menschen, Schwachsinn ist hart gesagt, ich nehme es wieder zurück, ihr Glaube, die meisten Menschen gehen aufgrund ihrer Prägung, ihrer Erziehung und ihrer sehr westlich Descartes auf, scheinbar aufgeklärten Erziehung davon aus, dass man etwas objektiv definieren kann. Das heißt, wenn man definiert, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dann kann man mit den Verstorbenen zum Beispiel quatschen. Wie der Tatjana aber richtig gesagt hat, wenn ich jetzt nicht dran glaube, kann sie mich 100-mal hypnotisieren, ich werde nie mit irgendeinem Verstorbenen reden können, auch wenn es das gäbe vielleicht irgendwo. Mhm. Aber ich werde nicht damit reden können, weil das geht nicht für mich. Und das Gleiche ist mit vielen, vielen, vielen anderen Sachen. Mir hat das sehr erinnert an die Diskussion mit diesen ganzen Exorzismengeschichten. Wenn du wirklich katholisch bist, da gibt es eine sehr gute Untersuchung von der Goodwin. Goodwin oder Goodman, wie heißt sie? Weiß ich nicht, wurscht. Wenn du wirklich in einem Glaubenssystem aufgewachsen bist und daran glaubst oder nur unterbewusst daran glaubst, bist du in bestimmten psychologischen Krankheitsbildern durch einen Exorzismus, der im Rahmen dieser Religion gemacht wird, durchaus heilbar. Und da wäre sogar eine Psychotherapie mit Medikamenten, die parallel gemacht wird, extrem kontraproduktiv, weil das Gehirn daran gehindert wird, sich damit auseinanderzusetzen. Aber du kannst zum Beispiel einen katholischen Menschen nicht mit einem muslimischen Exorzismus heilen. Und du kannst niemanden, der nicht in der, weiß nicht, Böhn-Religion Tibets aufgewachsen ist, wirst du nicht mit einem Ritual aus dieser Gesellschaft beeindrucken können in irgendeiner Weise. Und das ist auch der Irrtum dieser ganzen Freizeitschamanen in unserer Gesellschaft, dass man sich einfach aus allen Kulturen was zusammensuchen kann. Du musst für dich selber was finden, was für dich stimmt.
So heißt es.
Und dieser Tourismus des Schamanismus ist komplett verblödet. Du musst selber Schamanismus. Ja, du musst deinen eigenen Schamanismus finden, der für dich stimmt.
Aber das knüpft jetzt übrigens nahtlos an die letzte Spezialaufgabe mit Kubi an, mit Clemens Kubi, der genau das sagt. Also im Prinzip macht Schamanismus nichts anderes, als Realitäten zu erzeugen.
Genau.
Und das ist für mich, aber
Magie ist nichts anderes. Jetzt,
das ist doch, ja. Wahrscheinlich, keine Ahnung, aber wie ordnest denn du das ein? Was bedeutet denn das für dich? Du hast ja sehr viel mit diesen subjektiven Realitäten zu tun. Für dich ist es offenbar ganz normal, dass also Realität...
Ich nehme das ernst, so wie es für den Klienten ist. Weil wenn ich etwas verändern will, wenn ein Klient zu mir kommt, dann ist das, nehme ich jetzt mal an, und das ist so, er will was verändern. Auch wenn das nicht geht oder sowas, er will, sonst wäre er nicht da.
Ja.
Wenn er schon da ist, ist das Auftrag, ihm dabei zu helfen. Ja,
okay, aber
Frage konkret.
Ja, die Frage ist eigentlich, was bedeutet das eigentlich für diesen Realitätsbegriff, den wir eigentlich da jetzt vor allem im Westen haben? Das ist doch.
Es gibt so viele Realitäten, so viele Menschen gibt. Ja. Und ich als Therapeut muss fähig sein, in allen diesen Realitäten mich zu bewegen.
Aber wenn jetzt.
Und genau diese Sprache zu nutzen, genau dieses, ich muss hineintauchen, das ist ganz so krass gesagt. Ich muss die Sprache sprechen, denn der Klient selber spricht.
Aber das, es ist, oder aber, gar nicht aber, ich finde, dass das eigentlich eine ganz, ganz profunde Geschichte ist, an der wir ein bisschen vorbeileben. Also das Gefühl habe ich zumindest.
Was meinst du konkret?
Diese Tatsache, dass Realität nicht nur höchst subjektiv ist, sondern dass auch subjektive Realitäten fast beliebig formbar scheinen und dass da aber dann auch Dinge passieren können und das wirst du vielleicht bestätigen können oder auch nicht, die tatsächlich auch physisch sich manifestieren. Verstehst du, was ich meine?
Nein, nicht so ganz.
Wir versuchen mit ganz viel Technologie und sonstigen Mitteln unsere Welt zu gestalten und in Wirklichkeit vielleicht ist es so, dass unser Bewusstsein fähig ist, dasselbe zu tun, aber mit viel weniger Aufwand und sehr, sehr, sehr schnell.
Da gibt es sehr spannende Therapiemethoden jetzt zum Beispiel in Amerika, wo man den suchtigen, also drogensuchtigen Klienten lernt, eigene Körper, eigene Substanzen zu produzieren mit Visualisierungsmethoden, die ähnliche Zustand hervorrufen als chemische
Siehst du?
Mitteln.
Genau der Punkt.
Dopamin.
Ja, warte mal, genau der Punkt.
Wir haben das alles.
Du kannst also jemanden irgendein Substitut geben, keine Ahnung, wie das Zeug heißt, wenn er zum Beispiel heroinabsichtig ist, süchtig ist, also dann kannst du ihm quasi was Chemisches, Stoffliches geben oder du kannst ihm quasi diese Realität selbst erzeugen.
Richtig.
Genau das meine ich.
Richtig.
Aber ist das nicht, ich meine, das ist ja fast wie zwei Alternativen. Und jetzt hast du über das schon mal nachgedacht.
Das sind die Möglichkeiten. Und man wählt immer eine Möglichkeit für sich selbst. Manche sagen, okay, leichter ist immer irgendwas zu schlucken, sich splitten zu lassen, das ist leichter. Da hat man keine.
Es funktioniert ja nicht immer.
Scheinbar es funktioniert leichter. Nicht immer. Ja. Aber das ist ein Wahl. Also ein Mensch trifft ein Wahl. Für mich ist das wichtig, was dadurch passiert. Warum nimmt eine das? Es geht nicht um Substanz. Es geht um ein Gefühl, um ein Erlebnis, die man durch diese Substanz dann bekommt. Wenn ich das gleiche Erlebnis, gleiches Gefühl durch eine andere Sache hervorrufen kann, dann brauche ich keine Substanz. Dann kann ich das auch so. Und das ist eben dann, das ist die Methode, mit dieser Methode arbeite ich. Das heißt, ich kann alles für mich selbst regeln.
Ja, aber das meine ich ganz eben. Also das ist eigentlich.
Mensch ist
der
echte
Die Frage
Wunder.
Ist nämlich, ist jetzt einer dieser beiden Methoden besser oder schlechter?
Also wenn ich das jetzt für mich so deute, ja. Es ist immer besser das, was eigen ist. Das heißt, warum sollte ich etwas von außen nehmen, wenn ich das schon habe? Und ich muss nur lernen, wie ich das im Gang setze, so quasi. Und also für mich stellt sich diese Frage nicht, alles, was ich selbst produzieren kann, produziere ich selbst. Das ist ja, meine eigene.
Du beantwortest die Frage ganz einfach und sagst, naja, es ist auf jeden Fall das Besser, was. Oder,
eigenes, ja.
Das ist immer klärlich mit halt, besser und schlechter.
Es ist halt unterschiedlich dann, was man erzielen will. Ich meine, bei vielen Drogenabhängigen geht es einfach nur um den Belohnungsreflex. Bei anderen, die wollen Erlebnisse haben. Ich glaube, es gibt vom Hoffmann, der das LSD erfunden hat damals, gibt es ja sogar die Aussage, LSD muss man irgendwie, wenn man es nimmt, braucht man nur einmal nehmen, weil dann lernt das Gehirn sozusagen darauf zuzugreifen, auf diese Bewusstseinsinhalte. Und das ist eine Erleichterung des Weges. Ja. Aber weil du nochmal gefragt hast, wegen subjektiven Realitäten und objektiver Realität, ob wir dagegen leben. Ich glaube, das Problem, dem wir gegenüberstehen in einer technisierten und vor allem so komplexen Gesellschaft mit ungefähr 7 Milliarden Individuen, ja, die ja den ganzen Planeten überschwemmt haben, ist halt schon der, dass du in so einer großen Populationsdichte eines eigentlich raubtierhaft lebenden Lebewesens, du musst da eine Art soziale Realität schaffen, die über den subjektiven Realitäten als Regel steht. Ja. Das heißt, das ist der Grund, warum es Staaten gibt, das ist der Grund, warum es Gruppen gibt, warum es ethische Konzepte gibt oder warum es auch zum Beispiel Religionen gibt. Weil du Menschen auf verschiedenen Entwicklungsebenen, bei einer Ebene brauchen sie halt nur die Religion, bei der nächsten reicht irgendwie das Gesetzbuch und bei der übernächsten einfach nur die persönliche Ethik, musst du eine Möglichkeit geben, in einem sozialen Umfeld zu leben, ohne sozusagen Raubtier am Mitmenschen zu werden. Weil da gibt es eher ein paar soziopathische Störungen sozusagen, die genauso funktionieren. Die haben auch ihre eigene Realität und die definieren die aber so, dass sie mit der restlichen Realität der anderen Leute gar nichts mehr zu tun haben und sie benutzen dürfen. Und deswegen gibt es natürlich diesen Regelkreis. Das Problem, das du ansprichst, das richtig ist, ist natürlich, wenn sich diese scheinbar objektiven oder gemachten Sozialrealitäten ganz stark wegbewegen von dem, was die Individuen in ihrem Kern wollen oder empfinden, wie zum Beispiel persönliche Freiheit oder Gesundheit oder Unversehrtheit oder unbeeinflusste Entwicklung etc., wie es oft immer wieder passiert, dann entstehen Spannungen, Krisen, Riesenkrankheiten, dann haben Therapeuten Hochkultur und Hochkonjunktur, wo halt einfach die Leute merken, es geht mit ihrer eigenen subjektiven Realität nicht mehr zusammen, was von ihnen verlangt wird in der Gesellschaft. Jetzt gibt's natürlich Konzepte, entweder kannst aussteigen, das ist natürlich schwer, weil damit ist ja sehr viel Einbuße verbunden, auch an Komfort und sozialen Dingen und wir sind ja soziale Lebewesen. Die Frage ist, ob es nicht eine Zwei-Weg-Kommunikation ist. Also ich habe schon eine subjektive Realität, die nur für mich da ist. Ja? Aber ich kann durch Erfahrung oder durch Austausch mit anderen Menschen auf dieser raumzeitlichen Ebene, in der wir uns halt nun einmal befinden und die uns vorgaukelt, dass wir alle verschiedene Lebewesen sind und nicht eins.
Weiß nicht, ob es das vorgaukelt, aber okay.
Sag ihr mal. Das ist mein subjektiver Raumsatz. Sind wir fähig, uns mit anderen zu in Kooperation und Kommunikation zu treten und unsere subjektive Realität auch an Gegebenheiten anzupassen, um mit anderen angenehmer, kompatibler zu sein, was dazu führen kann, dass meine eigene subjektive Realität in vielen Punkten vielleicht gesünder oder angenehmer oder spannender wird. Kann natürlich das Gegenteil sein.
Um jetzt nochmal zurückzukommen auf unser, ja, okay, also es ist...
Wort zum Sonntag.
Das Wort zum Sonntag. Naja, unglaublich komplexes Thema. Ja. Ja, und jetzt, um jetzt aber wieder gegen Ende, und ich glaube, jetzt können wir dann bald uns dem... Wir sind jetzt schon am Ende der regulären Zeit. Also, aber ich möchte jetzt noch ein paar Sachen mit dir, Tatjana, besprechen, nämlich, wo hättest du denn jetzt einkackt bei dieser, also wir haben jetzt die Trance, die zweite, nicht mehr gemacht, offenbar, ist okay. Mhm. Hätte vielleicht eh nicht passt, oder wäre eh nichts Neues rausgekommen. Wo hättest du denn angesetzt, wenn, gab es da einen Moment, wo du das Gefühl hast, du würdest jetzt gerne ansetzen beim
Kommt drauf an, welchen Auftrag ich vom Klienten bekommen hätte.
Wenn er dir den Auftrag gegeben hätte, er will wissen, was das war. Er möchte wissen, was dieses Ding eigentlich dargestellt hat.
Das hat sie mir gefragt.
Das weiß ich nicht, ob diese Frage von ihm gekommen wäre. Kann ich mir überhaupt
nicht
vorstellen.
Wenn es so wäre, wo würdest du einhaken?
Genau dorthin, wo man das will. Das heißt jetzt, wenn er sagt, jetzt will es, was wolltest du eigentlich, kann ich dir gleich fragen.
Was ich wollte,
Wenn du ihn eine Frage hättest, was wäre das für eine? Oder einen Wunsch hättest, oder ein Auftrag für mich?
Ich bin einfach, also mein Vorstellungswelt ist einfach nicht die, dass ich glaube, dass ich dadurch erfahre, was es ist. Das glaube ich einfach nicht. Ja.
Okay. Aber warte mal jetzt. Die Frage ist nämlich die. Gab es da irgendwann einen Moment, wo du das Gefühl hast, da könnte man jetzt noch weitergehen? Da ist noch was.
Nein, also okay. Für mich war Auftrag ganz klar.
Ja.
Er will sich erinnern an das, was passiert ist. Mhm. Und er hat sich an das erinnert, was passiert ist.
Also
und da ist mein Auftrag beendet.
Okay.
Wenn jetzt ein anderer Auftrag damit verkoppelt war, das wäre dann anders. Dann hätte ich genau gewusst, wo ich was, in welchem Moment, wie machen sollte, okay, damit das rauskommt, was er will.
Aber also schon du hast so streng an den Auftrag gehalten, das finde ich ja sehr, sehr lobenswert, aber du hattest jetzt nirgends das Gefühl, da irgendwo ist noch was.
Also für mich war interessant, weil dieser Freund eigentlich so irgendwie jemand, der im Auto sitzt oder gar nicht da war oder eigentlich da zu sehen, was ist jetzt. Das kann aber auch ganz mit anderen Sachen zu tun haben. Überhaupt nicht. Es konnte jetzt um Freundschaft gehen, es konnte um Beziehungen gehen, es konnte um viele, viele Sachen gehen, um Vertrauen gehen, es konnte um sich allein fühlen gehen, es konnte um wahnsinnig viele Sachen gehen.
Ihr im Nachhinein jetzt gerade überlegt, wie ihr gerade geredet habt.
War Dirk.
Nein, das ist eine Erklärung. Das ist eine Erklärung für Sie. Nein, entschuldige, wirklich. Ich könnte mir vorstellen, dass ich es vielleicht weggeblendet habe aktiv, weil mich Emotionen, die mich nicht unbedingt positiv immer berühren, was mit dem Freund zu tun hat, mich vielleicht daran gehindert hätten, mit dem zu nähern, dem ganzen Thema. Und ich einfach das als Störfaktor weggeblendet habe.
Okay.
Das ist jetzt gerade im Nachdenken für mich eine mögliche Erklärung.
Du hast quasi den Störfaktor gleich von vornherein
den Störfaktor eliminiert, sozusagen, ich aber war das, wichtiger für mich.
Ja, das habe ich ja vorher gemeint, weil er ja glaubt, dass das gar nicht passiert ist und vielleicht war das ein Grund, warum du ihn dann ganz ausblendet hast, dass er aus dieser Erinnerung. Es war interessant.
Weil er irrelevant für mein Erlebnis ist in der Beziehung dadurch, weil er kein Zeuge für mich mehr ist, mit dem ich arbeiten kann.
Ne? Ja. Aber jetzt, weil was ich jetzt zum Schluss noch ein bisschen rausfinden möchte, ist jetzt deine Meinung zur Frage, ist es ein probates Mittel, diese Hypnosen? Hast du schon mal jemanden rückgeführt oder Erinnerung hervorgeholt zu so einem Thema, zu einer UFO-Sichtung?
Nein, noch nicht. Also zur UFO-Sichtung nicht.
Jetzt auch, aber die Arbeit von John Mack zum Beispiel, diesem Harvard-Psychologen, der leider inzwischen verstorben ist, kennst du?
Ja, so teilweise.
So ein bisschen. Was ist der Eindruck? Ist das ein probates Mittel, sich derartigen Dingen zu nähern? Ich meine, das war ja noch ein relativ harmloses Ding heute. Ja? Wir haben einfach nur eine Sichtung. Haben es jetzt ein bisschen genauer gekriegt. Eigentlich war das, was ich mir erwartet habe. Mhm. Okay, ja. Dann gibt es aber andere Sachen auch noch natürlich, die wirklich verstörend sind. Mhm. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, sehr viel von dieser Abduction- und Entführungsforschung stützt sich aber zu 90, 95, 100% auf Hypnose-Rückführungen. Mhm. Für dich jetzt, glaubst du, das ist ein probates Mittel überhaupt? Ist das geeignet dafür, für solche Sachen?
Würde ich nicht so sagen. Ich würde mal so sagen, jedes Mittel ist so gut wie der Mensch, der mit dem Mittel arbeitet.
Okay.
Nicht mehr und nicht weniger.
Das heißt, es kommt auf den Hypnotiseur
an. Richtig. Es kommt auf den Hypnotiseur an, was sind seine Ziele, was sind seine Bewegungsgründe, was bedeutet für ihn überhaupt Beziehung zum Klienten, was ist sein Auftrag. Ein Hypnotiseur ist auch eine Persönlichkeit, ein Mensch mit eigenen Erfahrungen, mit eigenen Wünschen, mit eigenen Erlebnissen, mit eigener Persönlichkeit. Die Persönlichkeit ist nicht immer gesund. Das heißt, es ist vieles möglich. Es ist ein Bereich, wie jeder andere Bereich auch. Da gibt es Leute, die hochmoralisch unterwegs sind, sozial engagiert. Da gibt es auch andere, die manipulativ unterwegs sind. Und da gibt es noch andere, die, würde ich gar nicht dazu sagen, also hängt von demjenigen an, der damit zu tun hat.
Das ist ein bisschen so meine Frage.
Und von Auftraggeber. Das heißt jetzt, wenn eine Militärindustrie, Pharmafirma, was auch immer mein Auftraggeber ist und mich dafür zahlt, dann stellt sich die Frage, kann ich objektiv sein? Mhm. Wo sind meine persönliche Grenze?
Aber
alles ist möglich.
Ein bisschen so ist jetzt dann quasi die Antwort auch, oder meine Frage ist dann so ähnlich, als hätte ich gefragt, ist ein Skalpell ein probates Mittel, um eine Warze wegzuschneiden oder irgendein Verunkel? Und
gibt so viele Methoden.
Die Antwort wäre einfach, wenn derjenige mit dem Skalpell umgehen kann, warum nicht?
Und wenn der Klient das will, dass das Problem dass so gelöst wird. So gelöst wird,
okay. Also kann man nicht eindeutig in die eine oder andere Richtung beantworten. Gibt es da irgendwelche Gefahren, wenn man sich sowas aussetzt?
Meinst du jetzt für Klienten?
Für Klienten, ja.
Wenn ein Therapeut mit dem arbeitet, der weiß, was er tut, dann nicht.
Oder es ist sehr gering, ich meine, keine Gefahr oder kein Risiko ist wahrscheinlich sowieso schwierig. Es kann immer
Risiko gibt es, wenn du jetzt die Straße überquerst, genau. Also wenn du nicht links und rechts schaust.
Aber du sagst, dass das also gut, das ist ja auch dein Metier. Ja. Okay.
Eine Frage hätte ich noch. Kann man eigentlich in Hypnose, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Menschen hat, die zum Beispiel in ihrer Jugend, Kindheit ein ähnliches Erlebnis hatten, das seltsam ist, kann man die unter Hypnose praktisch gleichzeitig zurückschicken und in der Hypnose miteinander in Kommunikation versetzen, dass sie über das Erlebnis in dieser Zeit miteinander reden?
Ja.
Das wäre spannend, hätte ich nämlich gerade was dazu.
Ja, kann man.
Okay, gut.
Reden wir nachher drüber. Vielleicht noch so eine abschließende Frage da. Es ist ein bisschen seltsam formuliert, aber ich glaube, ich verstehe, was er meint. Tarek, frag doch bitte, ob nur eigene Interpretation einer Situation gesehen wird oder reale Fakten. Also,
was ist real? Was sind die realen Fakten?
Genau. Aber deshalb habe ich die Frage gesagt, weil das ist genau diese Falle, in der man, in die man tappt, wenn man gerade vorher. Also
für wem ist das real? Wann ist das real? Mhm. In welcher Gesellschaft ist das real?
Man braucht sich nur mal vor Augen führen, wenn man in einer Gruppe von Menschen steht, von fünf Leuten, und man hat den Tarek vor sich sitzen, wird jeder dieser fünf Leute den Tarek auf eine andere Art und Weise wahrnehmen, emotional, optisch.
Ja, sie werden natürlich alle total beeindruckt sein, aber
alle werden total beeindruckt sein, die Frauen werden total heiß auf dich werden, aber jeder wird es anders sehen, aber es ist immer der Tarek, der scheinbar objektive Tarek.
Nur Tarek weiß auch nicht, was er ist.
Das weiß niemand.
Alle seine Teile.
Ich glaube, deshalb mache ich die Sendung, weil ich würde es gerne rausfinden. Aber schon langsam denke ich mal, zurecht.
It's a never ending journey. Ich glaube, dass das 299 Folgen Selbsttherapie auch waren.
Auf jeden Fall. Aber Selbsttherapie, mein Gott, was ist
das keine Selbsttherapie? Das ganze Leben ist Selbsttherapie, wenn man es richtig sieht.
Und ja. Ich glaube, gibt es noch irgendeine Schlussüberlegung von deiner Seite zu dem, was heute passiert ist oder zu dieser Thematik überhaupt? Oder?
Also was ich sagen wollte eigentlich, dass Hypnose etwas ganz, ganz Einfaches ist, das überhaupt nicht Unnatürliches ist, überhaupt nicht etwas ist, was nicht jeder machen kann, jede Einzelne. Es ist etwas, was wir jeden Tag erleben und das ist ein sehr tolles Mittel, in Händen von einem, der damit umgehen kann, um viele Probleme, sage ich jetzt mal, zu lösen und vieles leichter zu machen.
Aber es ist auch kein Allerheilmittel.
Nein, das ist kein Mittel.
Ja. Jörg, Schlussgedanke?
Es war beeindruckend. Es war eigentlich im Großen und Ganzen so, wie ich es mir erwartet und erhofft habe. Reden kann ja nicht mehr. Bitte Hypnosesitzung, dass wir wieder reden lernen. Ich finde es spannend, also ich habe Hypnose ja nie als was Unnatürliches betrachtet. Also ich habe es immer spannend gefunden und ich glaube, der Mensch hat auch irgendwie, der bewusst empfindende Mensch hat irgendwie das Recht, auf Exploration zu gehen, wenn er das möchte.
Glaube ich auch. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden für die Zeit.
Und danke für die Einladung.
Jörg, ich sage es nochmal, es ist schon eine mutige Aktion.
Jo.
Und natürlich.
Das nächste Mal gehen wir zu meinen Zwergen zurück in der Kindheit.
Okay. Oh. Okay. Vielleicht hätten wir das heute leben müssen.
Aber wer weiß. Vor allem einen zweiten dazu, der weiß, das gleiche erlebt hat, unabhängig von mir.
Okay. Ja, danke euch beiden und ja, vielleicht machen wir das nochmal. Vielleicht gibt es da ja, also wie gesagt, ich finde, du machst das sehr gut. Ich mein,
danke.
Gibt es immer wieder, kann man natürlich, gab auch sicher im Chat Kritik, du gehst tief und so weiter.
Wir können aber nachher mit dir auch probieren.
Ja,
sobald du das ausschaltest.
Hast du das die ganze Zeit jetzt gemacht?
Genau. Ich frage mich, das ist ja das. Ne? Ich meine, wenn ich da jetzt zuschaue, gerate ich dann nicht auf? Warum gerate ich nicht in Trance?
Ein bisschen schon.
Das ist eben dieses Ding.
Wenn du ein aufmerksamer, beobachter, mitfühlender Beobachter bist, bist du teilweise mit.
Ja, klar. Ja.
Bei mir ist das eine totale Gefahr, wenn ich mir Dan Brown im Fernsehen anschaue, der anfängt zu reden mit den Leuten. Wenn jemand wirklich so hypnotisch was sagt, dann komme ich immer so ein bisschen rein beim Fernsehen. Jetzt holen wir doch was zu essen vielleicht.
Und wer weiß, wie unbewusst das wirklich abläuft. Wirklich, wirklich schräges Thema, Philipp. Danke nochmal und vielleicht passt wieder mal.
Bitte gern, danke dir.
Nächste Sendung Crop FM gibt's die 300. Ausgabe am 31. Mai 2013. Alles ist wirklich schräg. Jetzt eigentlich auch so ziemlich jetzt, vor einer Woche war quasi 13 Jahre Crop FM und das fällt jetzt immer so ein bisschen zusammen und jetzt nächste Ausgabe, die 300. Unglaublich, ich freue mich natürlich drauf und ja, wer ist zu Gast? Genau, der Titel ist Die blaue Blume, so ein bisschen inspiriert von dieser Vorstellung in der Romantik, was mich auch schon immer fasziniert hat, diese blaue Blume. Und zu Gast sind Walter Brandner und Bernhard Reicher. Freue mich sehr. Wie gesagt, 31. Mai 2013, Crop FM, Ausgabe 300 mit Walter Brandner und Bernhard Reicher. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Macht es gut. Leben,